Ich wollte noch vorstellen, ich habe hier ein paar Bücher mit. Das eine vielleicht habt ihr, ich weiß nicht, habe ich das letztes Jahr schon mitgehabt, Die Lehre vom Heil von Herbert Janssen. Der Friedensbote hat mir versprochen, jedes Jahr 2 Bücher herauszugeben. Und es sind ja noch einige auf der Liste, die da noch kommen sollten. Und über die Ehe von Herbert Janssen. Und ich hoffe, dass ich nächstes Mal, wenn ich da bin, euch das Buch über die Gemeinschaft der Gemeinde vorstellen darf. Die haben mir das versprochen und ich rechne damit, dass sie das auch drucken dieses Jahr. Mindestens dieses. Noch ein zweites eigentlich auch. Gut. Also wer Interesse hat, ich habe noch einige Exemplare da. Wir sind im Buch der Sprüche. Wir kommen zu Kapitel 3 heute. Wir haben gestern Sprüche 1 und Sprüche 2 gelesen. Ich habe ja hier nochmal die Gliederung der Einleitung vor uns, diese Kapitel 1 bis 9. Und ich habe gezeigt, es gibt hier 8 Reden. Die erste ist eine Doppelrede, wo auch die Weisheit selber zu Wort kommt. Und die letzte ebenso, eine Rede, wo die Weisheit selber zu Wort kommt, Kapitel 8 und 9. Und dazwischen haben wir jetzt gestern, da war das die zweite Rede, der Lohn der Weisheit. Und die dritte Rede, der hohe Gewinn durch die Weisheit, das haben wir jetzt, machen wir jetzt, lesen wir gemeinsam. Such gerade die richtige Folie. Hier die dritte Rede. Jetzt probieren wir es mal so. Ja. Und ich fange mal an zu lesen. Aber ich werde gleich, also ich werde immer lesen und kommentieren gleich dazu. Und wenn ihr Fragen habt, bitte gerne, dürft ihr Fragen stellen oder auch gegen Ende der ersten Stunde, wie es reinpasst. Also wir machen das ist jetzt nicht so ein strenger Vortrag oder Predigt oder so, sondern das ist mehr ein gemeinsames Erarbeiten, gemeinsames Hineinschauen in das Wort. Und ich versuche euch einfach das Buch der Sprüche nahe zu bringen, damit ihr selber dann auch vermehrt darin lest. Ich glaube, das Buch der Sprüche sollte man oft lesen, immer wieder lesen, vor allem die Detailsprüche ab Kapitel 10 natürlich. Gut, Kapitel 3, Vers 1, mein Sohn, vergiss nicht meine Weisung, dein Herz hüte meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Friedens mehren sie dir. Hier beginnt der Vater wieder mit der Anrede, mein Sohn, vergiss nicht. Nun, wie kann man das verhindern, dass man vergisst? Indem man sich einfach die Worte regelmäßig in Erinnerung ruft. Die Worte des Vaters, der Sohn soll sich die Worte des Vaters regelmäßig in Erinnerung rufen. Und genauso sollen wir uns die Worte unseres himmlischen Vaters regelmäßig in Erinnerung rufen. Petrus hat gesagt, dass er nicht müde wird, euch an diese Dinge zu erinnern, in 2. Petrus 1, Vers 12. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, sagt Paulus, Philipper 3, Vers 1. Also, wir denken nach, wir verinnerlichen das Gelesene und so merken wir uns das besser. Vergiss die Weisung des Vaters nicht und wahre sie, das heißt bewahre, hüte das Wort. Dein Herz hüte oder wahre meine Gebote. Die Gebote des Vaters. Der Sohn soll die Gebote des Vaters wahren. Das ist ja ein irdischer Vater und ein irdischer Sohn. Und in diesem Sinne ist zuerst einmal das Buch der Sprüche zu verstehen, als ein Erziehungsbuch. Worte des Vaters an den Sohn. Denn, Vers 2, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Also, wer das Wort des Vaters hält und tut, der wird auch lange leben. So war das im Alten Testament. Aber auch im Neuen Testament, geistlich gesehen, wenn Menschen das Wort des himmlischen Vaters hören und tun, dann werden sie normalerweise lange leben, beziehungsweise werden gut leben. Das ist ganz klar, wenn wir auf Gottes Wort hören und wenn wir fleißige Menschen werden und wenn wir tugendsame Leute sind. Und grundsätzlich, es wird sich positiv auswirken auf uns und auf unsere Familie. Wer sich nicht um Gott kümmert, kann auf ganz schlimme Bahnen geraten. Und ist ja auch oft und oft geschehen. Im Neuen Testament haben wir allerdings natürlich Ausnahmen. Es gibt auch Menschen, die ganz jung gestorben sind, um Christi willen. Das ist ganz was anderes, klar. Aber es geht hier um prinzipielle Lebensweisheiten. Beim Buch der Sprüche haben wir also grundsätzliche Lebensweisheiten. Das heißt, die gelten für immer. Die gelten auch für die ungläubigen Menschen, wenn sie sich daran halten. Wenn ein ungläubiger Mensch das tut, was ein Vater tun soll zu seinem Sohn gegenüber und sich so verhält wie im Buch der Sprüche, wird auch der ungläubige Mensch einen Segen davon haben. Aber wir sehen im Buch der Sprüche manchmal, wie es aber dann doch der Hinweis auf Gott. Da kommen wir jetzt noch dazu, vor allem hier in diesem Kapitel 3 noch. Da wird er dann Gott auch erwähnt. Aber hier mal ganz grundsätzlich Lebensweisheit. Vers 3. Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen. Binde sie, nämlich die Worte des Vaters, binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Ja, um den Hals binden, damit man sie nicht vergisst. Und auf die Tafel des Herzens schreiben, das ist ein Bildwort, Bildrede und heißt einfach, schreib sie in deinen Kopf. Wir haben schon gelernt, Herz ist Kopf. Das Herz im Buch der Sprüche ist der Kopf. Dort denkt man. Man denkt im Herzen. Aus dem Herzen kommen gute Gedanken oder böse Gedanken. Der Herr Jesus hat auch gesagt, aus dem Inneren des Menschen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Also das Denken, das Zentrum des Menschen ist sein Denken. Die Bibel nennt das Herz. Zentralorgan. Und wenn das Herz das Zentrum ist des Menschen, dann muss man wissen, es hat nicht alles Platz in diesem Zentralorgan. Es kann nur, entweder besetzt Gott das Herz oder besetzen andere Dinge das Herz. Von was das Herz voll ist, davon redet der Mensch. Das Herz wird gefüllt. Jetzt ist die Frage, von was wird das Herz gefüllt? Entweder wird es von Gott gefüllt oder es wird von Dingen dieser Welt gefüllt. Und wir lesen das oft auch im Neuen Testament. Man kann nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Es geht nicht. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt der Herr Jesus. Regieren nicht die Wahrheiten Gottes unser Herz, dann werden es die Torheiten des sündigen Wollens tun. Dann werden uns die törichten Dinge des sündigen Lebens regieren. Vers 4. Und finde Gnade und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Also wenn du das Wort des Vaters hütest und wahrest, und wenn, dann wird's dir gut gehen, Länge der Tage, Jahre des Lebens, Frieden, Güte und Wahrheit mögen dich nicht verlassen, binde diese Sachen um deinen Hals, binde diese Worte um deinen Hals, und finde Gnade und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. Jetzt wird Gott erwähnt. Finde Güte und Gnade in den Augen Gottes und der Menschen. Das heißt, Gunst bei Gott und Gunst bei den Menschen. Lesen wir übrigens von Jesus Christus. Er nahm zu in der Gunst bei Gott und bei den Menschen. Lukas 2, glaube ich. Hier kommt jetzt also Gott ins Spiel. Wenn du das tust, dann wirst du also auch jemand sein, dem Gott segnet. Vers 5, vertraue auf Jahwe, nächster Rat, vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen. Vertraue auf Jahwe mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deine Verständigkeit, auf deinen Verstand heißt es oft übersetzt, oder? Verlass dich nicht auf dein Klugsein. auf eigenen, das heißt auf eigene Weisheit. Verlass dich nicht auf eigene Weisheit. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Das heißt, schau, dass du ihn erkennst. Schau, dass du dich nach Gott ausrichtest. Suche ihn, und wenn du ihn suchst, findest du ihn. Erkenne ihn, also erkenne den Gott hinter deinem Leben. Erkenne Gott auf allen deinen Wegen, wo du gehst. Schaue, dass du in der Erkenntnis Gottes lebst und dass es dein Anliegen ist, Gott mehr und mehr zu erkennen. Wir beugen uns vor dem Wort Gottes. Wir stellen uns im Gehorsam unter das Wort Gottes. Und was wird dann sein? Erkenne ihn auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Also dann wirst du geebnete Wege erleben. Der Herr wird dann helfen, deine Wege ebnen, wird Hindernisse aus dem Weg räumen. Und er wird dir Gelingen geben in deinem Leben. Wir reden immer noch von Lebensweisheiten. Wir reden von ganz normalen Lebensweisheiten, die für jeden Menschen der Welt gelten. Nicht nur für Israeliten, wie hier im Alten Testament Salomo und sein Sohn. Diese gelten immer. Wenn ein Mensch lernt, auf Gott zu vertrauen und nicht auf seine eigene Weisheit, wenn ein Mensch lernt, Gott zu suchen und seinen Wunsch hat, Gott zu erkennen, überall, wo er unterwegs ist, dann wird Gott das segnen und wird die Wege dieses Menschen ebnen. Das heißt, Hindernisse aus dem Weg räumen. Er wird Segen Gottes erleben. Gilt für alle. Für den Sünder heißt es, dass er lernen muss, seine Schuldfrage zu lösen. Der Sünder muss einen Gott finden, der Sünde vergibt. Und den kann er nur in Jesus Christus finden. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen von den Sünden. Das ist der einzige Weg für den Menschen, der ein Sünder ist. Und jeder Mensch, der den Retter noch nicht kennt, ist noch auf dem falschen Weg. Deshalb vertraue auf Jahwe, das heißt, setze deine ganze Vertrauen auf Gott. Das ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Der Schlüssel ist der Glaube. Die Liebe ist die Substanz der neuen Beziehung. Die Liebe zu Gott. Aber über das redet er später. Jetzt geht es um das Vertrauen. Vertraue Jahwe. Also wir haben gesagt, vergiss nicht die des Vaters Weisung. Bleibe bei Güte und Wahrheit. Und binde dir diese Sachen, die Weisung des Vaters um deinen Hals, dann wirst du Einsicht und Gunst bekommen. Gunst auch bei Gott und bei Menschen. Und das dritte ist, vertraue auf Jahwe, nicht auf deinen Verstand, dann wirst du geebnete Wege finden. Der nächste ist, sei nicht weise in deinen Augen, Vers 7. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte Jahwe und weiche vom Bösen. Wir haben gestern schon gesagt, der törichte Mensch ist weise in seinen Augen. Deshalb ist er unbelehrbar, weil er weiß es ja schon. Du kannst ihm nichts beibringen, er ist ja weise. Und in seiner Torheit meint er, weise zu sein. Nur der Weise, der wirklich Weise, der weiß, dass er nicht weise ist, dass er immer Gott braucht. Und dass er immer von Gott Hilfe braucht und die Weisheit von Gott erbeten muss. Und Gott wird sie ihm geben. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. In Sprüche 26, Vers 12 heißt es, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Wenn der Mensch findest, der in seinen eigenen Augen weise ist, vergiss es. Vergiss es. Unzugänglich. Für Gottes Wort. Er weiß schon alles. Schrecklich. Und es sind ganz, ganz viele Leute, die genau so sind. Ganz viele Leute. Wissen alles besser als Gott. Sondern fürchte Gott, fürchte Jahwe, heißt es hier. Fürchte Jahwe, den Bundesgott Israels. Fürchte Jahwe und weiche vom Bösen. Darum geht es. Das ist Weisheit. Gott, da beginnt Weisheit mit Gott, mit Gottes Furcht und dass man vom Bösen weicht. Einfache Sachen. Völlig einfache Lehre. Aber wir denken dann, es geht hier um Grundprinzipien, die der Vater dem Sohn beibringt. Und wir als Gläubige leben das selber und bringen das unseren Kindern bei und unseren Enkelkindern. Ja, wenn wir den Herrn wirklich fürchten, dann werden wir das Böse meiden. Hiob hat auch das Böse gemieden. Fürchte, in Psalm 34, Vers 10 heißt, fürchtet Jahwe seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Biege ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 10 und Vers 14 und 15. Das nächste ist dann Vers 9, Vers 8. Das wird Heilung sein deinem Nabel und Labsal deinen Gebeinen. Also wenn du nicht weise bist in deinen eigenen Augen, sondern den Herrn fürchtest und vom Bösen weichst, das wird dir Gesundheit schenken in Seele und Leib. Es ist interessant, man hat in der Psychologie das schon längstens entdeckt, dass ein gesunder Körper in einem gesunden oder ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, das hängt zusammen. Und viele Menschen werden krank, weil sie seelisch leiden. Und dann werden sie einfach krank. In irgendeiner Weise. Bei mir ist es so, wenn mich was zutiefst bewegt und ich nicht drüber hinwegkomme, etwas, was, wenn ich mich innerlich bedroht fühle, und dann kriege ich eine Augenentzündung. Ich habe mal eine ganz saftige Augenentzündung bekommen und ich weiß genau warum. Ich weiß haargenau warum. Ich lag dann sogar im Krankenhaus, einige Wochen lag ich im Krankenhaus und der Arzt hat mir eine Kortisonspritze da einfach ins Auge reingestoßen. Er hat gesagt, da gibt's keine andere Rettung mehr, wir müssen jetzt mit den härtesten Mitteln kommen, damit wir da das irgendwie noch Herr werden. Das war eine ganz schlimme Entzündung und ich weiß haargenau warum. Es war wirklich etwas, was mich zutiefst bedroht hat, innerlich. Es ging um ein Problem, möchte ich jetzt nicht erzählen. Warum soll ich das? Also ich möchte nur sagen, es ist tatsächlich so, der eine hat hier, dem anderen trifft es im Rücken, der andere trifft es im Herzen, dem dritten trifft es im Auge. Irgendwo ist die Schwachstelle. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt das innere Leben gesund ist und ich gelernt habe, mich gelassen in Gottes Hände zu geben, das tut der Seele gut und die Seele wird sich gut auswirken auf den Körper. Ich sage das nicht, dass es immer so sein wird, dass wir nicht bei jeder, es ist nicht so, dass wir bei jeder Krankheit fragen müssen, was ist jetzt, was für Sünde habe ich getan oder was beschäftigt mich zu stark. Muss nicht sein, es gibt ja ganz normale Krankheiten, die einfach durchs Land ziehen, vor allem im Winter. Aber grundsätzlich, es geht hier um Lebensprinzipien. Und das ist so. Das wird Heilung sein deinem Nabel. Übrigens, der Nabel, das ist ja ein Bild, dass der Nabel erinnert daran, dass der Mensch abhängig war von seiner Mutter. Und wenn die Nabelschnur abgeschnitten war, dann hat er sich losgelöst von seiner Mutter. Er lebt jetzt selbstständig. So steht also der Nabel für das beginnende Mündigwerden des neugeborenen Menschen. Und hier, wenn er hier sagt, das wird Heilung sein für deinen Nabel, dann ist es wahrscheinlich ein Ausdruck, das wird dir für deinen Körper, der jetzt selbstständig nicht mehr von der Mutter abhängig ist, sondern der jetzt selbstständig lebt, wird das für deinen Körper gesund sein. Und Labsal deinen Gebeinen, ganz normaler hebräischer Parallelismus, oder? Heilung, Nabel, Labsal, Gebeine. Das erste Teil bedeutet dasselbe wie der zweite Teil. Also Heilung für den Nabel ist das gleiche wie Labsal für die Gebeine. Ein hebräischer Parallelismus. Das findet man in der Poesie oft und oft. Das wird also deinem Leib gut sein. Er nennt nur hier die Gebeine, er könnte auch sagen der ganze Leib. Ein Teil des Körpers steht für den ganzen Leib. Man nennt das im Lateinischen pars pro toto, ein Teil für das Ganze. In der Poesie wird das oft verwendet. Also ein Teil des Körpers wird genannt, aber er meint den ganzen Körper. Wie heißt es? Hüte deinen Fuß von der fremden Frau zum Beispiel, oder? Ja, den Fuß. Nur den Fuß? Nein, pars pro toto. Dein Fuß steht für den ganzen Körper. Mit dem Fuß gehst du nämlich woanders hin dann. Klar. Vers 9. Ehre Jahwe von deinem Vermögen und vom ersten all deines Ertrages. Und deine Speicher werden sich füllen mit Überfluss und deine Keltern überfließen von Most. Wieder eine ganz normale, wichtige Lebensregel. Wenn du Gott gibst von deinem Vermögen, im Alten Testament musste man den Zehnten, war so eingesetzt, war eingeteilt, man musste den Zehnten Gott geben. Warum? Das war nur symbolisch. Damit wollte Gott dem Volk mitteilen, eigentlich gehört mir alles, aber damit du dran denkst, jede Woche oder jeden Monat, damit du dran denkst, dass mir alles gehört, gibst mir einen zehnten Teil. Und von diesem zehnten Teil hat Gott natürlich dann für das Priestertum verwendet. Die Priester und die Leviten haben von dem zehnten Teil, den die das Volk gebracht hat, haben die dann ihren Dienst tun können. Aber wichtig ist, dass hier der Zehnte war nur symbolisch und er sollte erinnern, alles gehört dem Herrn. Im Neuen Testament haben wir keinen Zehnten mehr, weil im Neuen Testament braucht es diese Erinnerungsstütze nicht. Wir lernen, dass alles dem Herrn gehört. Gott rechnet damit, dass wir schon gelernt haben, dass alles dem Herrn gehört. Und dass wir unter dem Zeitalter der Gnade können wir viel, viel mehr geben als unter dem Zeitalter des Gesetzes. Wer gibt, wird reichlich Segen erben. Was steht hier? Dann werden sich deine Speicher füllen mit Überfluss. Das heißt, deine Tiefkühltruhe, die wird übervoll sein. Ja. Bei meiner Frau ist es immer so gewesen, wir haben zwei Tiefkühler gehabt. Und zuerst war es immer nur einer und der war immer voll. Dann hatten wir zwei und da waren zwei immer voll. Mittlerweile haben wir wieder eine und jetzt ist die eine wieder voll. Ich habe gesagt, wir müssen eine kleinere kaufen, dann ist die kleinere voll. Es ist immer voll. Das ist ein Zeichen von Segen oder ein Geschenk. Wir bekommen oft so viel. Mir sagt einer zu mir, Thomas, komm, wir haben die Zwetschgen noch nicht alle geerntet. Kannst du den Baum abernten? Ich sage, ja, ich komme. Habe ich alle Zwetschgen geholt. Und das, meine Frau hat die Hände über den Kopf geschlagen. Was bringst du so viele Zwetschgen? Was mache ich jetzt? Da hat sie Tiefkühler gefüllt mit Zwetschgen. Ja. Also. Aber das Prinzip ist, wer gibt, wird gesegnet. Auch wer irdisch gibt, wird irdisch gesegnet. Das war immer wieder so. Ein Grundprinzip des Lebens. Wer gelernt hat zu geben. Und wisst ihr warum? Wir waren bei den Zigeunern. Ich war mit Mark Walke, waren wir oft bei den Zigeunern in Rumänien. Und die Zigeuner haben nie genug. Die haben immer zu wenig. Die sind immer arm. Und da sagte Mark mal zu den gläubigen Zigeunern, sagt er, wisst ihr, was ihr lernen müsst? Dann haben sie gesagt, was denn? Geben! Dann haben sie ihn angeschaut, wie wenn er vom Mond wäre. Geben? Die Zigeuner, die machen so. Gib mir! Wir sollen geben. Ja, ihr müsst geben lernen. Dann würdet ihr verstehen, dass, wie Gott euch segnet. Dann würdet ihr das erleben. Einer hat dann gesagt zu uns, Marc, komm nicht mehr zu uns mit den Hilfsgütern. Denn wir streiten nur drum. Dann sagt Marc, wenigstens einer von denen war gläubig. Ja. Geben, eine wichtige Lektion. Und der Herr segnet und segnet. Und dann hat man, um das wieder weiterzugeben. Es ist ja nicht so, dass wir nur für uns selber leben, sondern wir dürfen das weitergeben. Im 1. Timotheus heißt es, dann sammelt man sich eine gute Grundlage für die Zukunft. Der Reiche, der gibt, sammelt sich eine gute Grundlage für die Zukunft, für die ferne Zukunft, für die ewige Zukunft. 1. Timotheus 6, Vers 19. 17 bis 19. Und deine Speicher werden sich füllen und deine Keltern überfließen von Most. Also wir haben jetzt, wenn ich das jetzt, das letzte noch, Vers 11 und 12. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht Jahwes. Lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung, seine Züchtigung, denn wen Jahwe liebt, den nimmt er in Zucht. Ja, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Diese zwei Verse wurden ja im Hebräerbrief wortwörtlich dann zitiert und werden ja dort auch erklärt. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen Zeit nehmen und Hebräer Kapitel 12 ab Vers 5 ein bisschen hineingucken. Das können wir hier schnell tun. Hebräer 12, Vers 5 wird das zitiert. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Da, bei uns heißt es, verliere nicht den Mut oder ermüde nicht, lass es dir nicht zu viel werden, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Bisschen freier übersetzt, weil die griechische Übersetzung ist hier ein bisschen, ganz ein klein wenig anders wie die hebräische. Das Hebräische heißt einfach, achte nicht gering die Zucht Jahwes und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung, seine Züchtigung. Und hier ermüde nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen und überführt wirst. Zwei falsche Haltungen, die hier dargestellt werden. Die eine falsche Haltung wäre also geringachten, abschütteln wollen, die Züchtigung des Herrn, verwerfen. Und das zweite ist, schmollen darüber, sich verdrießen lassen. Oder hier nach Hebräer ist es, ermüde nicht, lass es dir nicht zu viel werden, verzage nicht. Also die Gefahr ist, wenn man in irgendeiner Weise Gottes Züchtigung oder Gottes Zucht erlebt, die Gefahr ist, dass man sie abschütteln will und einfach, nein, man will nicht verstehen, was Gott einem durch die Schwierigkeiten sagen will, die man jetzt gerade durchmacht. Man will es nicht verstehen, man will dem ausweichen auf irgendeine Weise, man verwirft die Züchtigung und man kriegt die Lektion nicht mit, die Gott einem gerne mitteilen möchte. Die andere Möglichkeit ist, dass man eine Opferhaltung einnimmt. Ich armer und niemand mag mich mehr und Gott mag mich auch nicht mehr und wo ist denn jetzt der Gott? Und dann ist mir alles zu viel und eben wie die Kinder, die dann am Boden liegen und nur noch mit den Fäusten auf dem Boden trommeln und heulen. Das ist nicht die Lösung. Ganz bewusst, was ist die richtige Haltung? Ganz bewusst wissen, wenn der Herr liebt, dann nimmt er in Zucht. Also das aus der liebenden Hand Gottes nehmen. Das erfordert schon ein Wissen darum, dass Gott mich liebt. Es gibt Leute, die beten und weil Gott das Gebet nicht erhört und sagen, es gibt keinen Gott. Ja. Nur weil Gott jetzt nicht so tut, wie ich will, gibt es keinen Gott. Ja. So die normale Reaktion. Das ist ziemlich kurzsichtig. Da muss man überlegen, warum nicht? Warum kommt die Gebetserhörung nicht so, wie es ich mir vorstelle? Gott ist ja ein gütiger Gott. Der Herr Jesus geht nach Bethanien und nein, sowas. Der Herr Jesus war da irgendwo in Jerusalem und dann bekommt er die Botschaft, der Lazarus ist krank. Der Lazarus ist krank. Und dann heißt es in Johannes 11, der Herr liebte die Martha und die Maria. So steht es. Und den Lazarus. Der Herr liebte die. Aber er geht nicht dorthin. Er wartete noch zwei Tage. Wieso steht da, er liebte sie? Damit es ja nicht missverstanden wird. Er hat nicht deshalb gewartet und ist nicht hingegangen, damit er sie ein bisschen ärgern kann, sondern weil er ihnen eine Lektion beibringen wollte. Aber er liebte sie. Das wird dort extra erwähnt. In Johannes 11 am Anfang, diese Vers 5 oder so, steht das. Der Herr liebte sie. Und hier auch, wenn Jahwe liebt, den nimmt er in Zucht. Also denk dran, das ist ein Zeichen davon, dass du geliebt bist. Und das ist das, was der Hebräerschreiber ja dann auch hier in diesem Hebräer 12 auch sagt. Gott züchtigt seine Kinder, weil er sie liebt, in Vers 6. Denn wenn der Herr liebt, dann züchtigt er. Seine Kinder sind ihm wertvoll, Vers 7 in Hebräer 12, wenn ihr Züchtigung erduldet, behandelt Gott euch wie Söhne. Denn wer ist der Sohn, den der Vater nicht in Zucht nimmt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren sie alle Mitteilhabende geworden sind, dann seid ihr ja Uneheliche und nicht Söhne. Also wenn Gott dich Sohn nennt, dann weißt du, dass er aus Liebe zu dir handelt. Oder wenn er dich Tochter nennt. Übrigens auch die Schwestern sind Söhne Gottes. Weil die Söhne erben und auch die Schwestern in der Gemeinde erben. Also hier ist nicht Mann noch Frau, was Erbe betrifft. Wir sind alle Söhne Gottes. Ja, Vers 9 in Hebräer 12. So dann hatten wir Väter unseres Fleisches, die uns züchtigten und wir erwiesen ihnen Achtung. Also in der irdischen Situation, die Väter, die haben uns gezüchtigt, das war auch manchmal schwierig. Und wir haben sie respektiert. Vers 10. Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Aber er züchtigt uns zum Nutzen, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also, die Züchtigung der Väter, die war manchmal fehlerhaft. Und die waren nur einige Tage, dann wurden wir alt genug und dann hört man auf mit Züchtigen, ist ja klar. Züchtigung, auch körperliche Züchtigung, hat sehr viel Sinn, wenn das Kind ganz klein ist. Dann macht das Sinn. Das Kind vergisst das alles wieder. Keine Angst, vergisst es wieder, dass sie mal eine auf den Popschi drauf bekommen hat. Sagt ihr auch Popschi? Apropos, österreichisch Popschi. Einer drauf bekommen hat, ja, das Kind vergisst das, ein dreijähriges Kind, vergisst es wieder. Wenn die Kinder alt genug sind, dann macht man solche Sachen nicht mehr. Da kommt das Gespräch und das eindringliche Gespräch. Und das ist viel, viel peinlicher als ein hinten drauf. Viel, viel schwieriger für die Kinder. Aber das ist das Wichtige. Das Gespräch, die Züchtigung besteht auch aus Unterweisung. Also, nochmal, wo waren wir? Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber er züchtigt uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also damit wir so heilig werden wie er. Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Es geht um das praktische Christenleben. Praktische, tatsächliche Ausleben von Heiligkeit. Das ist hier das Thema. Ja. Wie lief es in unserem Leben als Christ, als wir zum Glauben kamen? Am Anfang ging alles gut und glatt und schön und dann wurden wir älter und älter und es kamen Schwierigkeiten und noch mehr Schwierigkeiten und wir verstehen die Welt nicht mehr. Früher ging alles gut und jetzt nicht mehr. Aber das ist eben so, wir müssen lernen, dass Gott Zucht verwendet zur Erziehung. Wenn wir so denken, dass wir sagen, ja, es war so schön, wie Gott mich nicht gezüchtigt hat. Ach, war das schön. Ich habe nie Züchtigung bekommen, weil es Gott war glücklich mit mir sozusagen. Und jetzt ist das Leben so schwierig geworden. Es ist wie wenn der Erstklässler sich zurücksehnt an den Kindergarten. Denkt sich, ach, im Kindergarten war das Leben so schön. Und jetzt sitze ich in der ersten Klasse und es ist so schwierig. So schwer, jetzt muss ich Rechenaufgaben und alles diese schwierigen Sachen lernen. Ach, es wäre doch viel besser, ich gehe zurück in den Kindergarten. Das ist töricht, sagen wir. Ne? Töricht. Ja. 10 Jahre später wird er sich nicht mehr zurücksehen nach dem Kindergarten. 10 Jahre später wird er sich Gedanken machen, ob er Pilot werden will oder Bundespräsident oder sonst was. Oder lieber nicht Bundespräsident. Also, Gottes Perspektive ist viel größer und wir werden erzogen, nachdem wir schon lange Wege mit dem Herrn gehen, werden wir erzogen und Gott schickt uns Schwierigkeiten nach Schwierigkeiten und wir denken, auch das noch, auch das noch. Der Herr sagt, ich bin dran, ich bin dabei, bin genau dabei, es ist gut so. Ich rüste dich zu für die Ewigkeit, nicht nur für dieses Leben, sondern ich rüste dich zu für die Ewigkeit mit mir. Und du kannst, solange du noch auf dieser Welt bist, kannst du dann auch vielen Menschen zum Segen werden, weil du bist durch diese Sachen durchgegangen. Du kannst dann sagen, ich weiß, wovon ich rede. Und kannst sehen, wie der Herr dir durchgeholfen hat. Also, alle Züchtigung, Vers 11 in Hebräer 12, alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht Freude zu sein, sondern Betrübnis. Hernach aber, bringt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die darin geübt sind. Ja. Training ist nicht Genuss. Der Trainer sagt, jetzt wird gearbeitet. Training ist nie Genuss. Training ist harte Arbeit. Manchmal tut's weh. Und wenn der Schmerz kommt, was sagen wir dann zu Gott? Gott nimmt den Schmerz weg. Und Gott sagt, nee, das ist Training. Aha. Okay. Dann bitte hilf mir im Schmerz. Das ist Training. Training time for raining time, sagt man, oder? Trainingszeit für Regierungszeit. Und wir lernen ja, das Buch der Sprüche will uns ja vorbereiten aufs Regieren. Ja. Zurück zum Buch der Sprüche. Wir haben also hier in Kapitel 3, Vers 1 bis 12, haben wir mindestens sechs Imperative und sechs Belohnungen, oder? Also vergiss des Vaters Weisung nicht. Sie wird dir Leben und Friede mehren. Vers 1 und 2. Dann bleib bei der Güte und bei der Wahrheit Gottes. Du wirst Gunst und Einsicht bei Gott und Menschen bekommen. Oder das nächste, Vers 5 und 6. Vertrau auf den Herrn, du wirst geebnete Bahnen haben. Das nächste, sei nicht weise in deinen eigenen Augen, dann fürchte Jahwe, du wirst Heilung bekommen, in jeder Hinsicht. Oder ehre den Herrn von deinem Gut, von deinem Besitz, du wirst Überfluss bekommen. Nimm die Zucht des Herrn an, Vers 11, es wird dir gut tun, denn es ist der liebende Vater, der dich züchtigt zu einem guten Zweck. Also, du hast einen hohen Gewinn, wenn du weise handelst. Und weise handeln heißt hören, bleib bei Güte und Wahrheit, vertraue auf Jahwe, sei nicht weise in den eigenen Augen, sondern fürchte Jahwe, ehre Jahwe von deinem Gut und nimm die Zucht an. Das ist weise. Oft sind wir wirklich töricht, auch als langjährige Christen, oft sind wir töricht und widerstreben unter allen Umständen. Wenn es uns an den Stolz geht, und der Herr unseren Stolz bricht, wir rebellieren innerlich. Und der Herr sagt, warte doch, ich bin dran, ich will dir helfen, ich will dich brauchbar machen für das Leben hier und für die Ewigkeit. Der hohe Gewinn durch die Weisheit. Und hier weiter, Verse 13 bis 20, der Wert der Weisheit. Hier werden 7 Schätze genannt. Selig der Mensch, der Weisheit findet oder Weisheit gefunden hat. Der Mensch, der Einsicht erlangt, der ist glückselig. Damit beginnt es. Es beginnt mit einer Glückseligpreisung. Und dann kommt eine Aufzählung. Ja, ihr Erwerb ist besser als Erwerb von Silber. Und ihr Ertrag ist besser als Gold. Kostbarer ist sie, die Weisheit, ja? Kostbarer ist sie als Korallen. Alle deine Kleinode kommen ihr nicht gleich. Schätze, hier Silber und Gold. Langes Leben, das nächste Vers 16. Länge der Tage ist in ihrer Rechten und in ihrer Linken sind Reichtum und Ehre. Also die Weisheit lebt lang und die Weisheit erwirbt sich Reichtum und Ehre. Das heißt Respekt von anderen Menschen. Ihre Wege sind liebliche Wege. Und alle ihre Pfade sind Frieden. Das heißt, die Weisheit bringt mit sich Lieblichkeit auf dem Weg und Frieden. Friedevolle Pfade. Friede ist übrigens Shalom, das heißt Wohlergehen. Friede und Wohlergehen. Vers 18. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen. Ein Baum des Lebens ist ein Bildwort für Naja, der Baum bringt dort, wo es heiß ist. Da ist man froh, wenn ein Baum da steht und Schatten hat. Wer in heißen Gegenden wohnt oder gewohnt hat oder im Urlaub war, der weiß, wie kostbar so ein Baum ist. Der bringt Schatten und er bringt gute Früchte. Und der Baum des Lebens ist eine Erinnerung an den Baum des Lebens im Garten Eden. Der hatte wunderbare Früchte. Die Frucht ist Leben, Erquickung. Und das Wort in Sprüchen, wenn Baum des Lebens steht, dann hängt das zusammen mit Erquickung, Erfrischung. Also, die Weisheit ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist selig. Hier haben wir also langes Leben, Reichtum und Ehre, liebliche Wege, Frieden, Baum des Lebens und Glückseligkeit. Wer sie ergreift, ist selig. Mit Weisheit hat Jahwe die Welt gegründet, das Land gegründet, die Erde. Die Himmel hat er befestigt mit Einsicht. Durch seine Kenntnis spalteten sich Tiefen und Teufel die Wolkentau. Also als Gottes Weisheit einmal seine Weisheit ein bisschen spielen hat lassen, dann entstanden schöne Dinge. Himmel und Erde, Tiefen, Wolken von Tau und so weiter. Der Wasserhaushalt der Erde, das hat alles Gott durch seine Weisheit so gelenkt, dass es funktioniert. Die ganze Welt, das ganze Klima der Welt, das ist ein Klimavers ist das. Ist ja jetzt modern, oder? Über das Klima redet man ja überall jetzt. Das Klima hat Gott ideal gemacht. Und die Menschen sind dermaßen töricht, wenn sie glauben, man müsse jetzt irgendwie panisch werden, weil irgendwie das Klima nicht mehr so ist wie vor 40 Jahren oder vor 60 Jahren. So arge große Schwankungen sind es gar nicht und ist ein eigenes Thema. Aber die Bibel sagt ganz was anderes. Die Bibel sagt, dass Gott in seiner Weisheit die Welt erhält. Er hat das Gerät nicht aus den Fugen. Nur dort, wo der Mensch eingreift, wo der Mensch dumme Sachen treibt, ja, dann machen wir Probleme. Aber die machen wir uns selber. Ist das nicht das Klima an sich schuld. Schon gar nicht die Menschen, die Luft ausatmen. Welch eine Torheit. Und die Leute glauben das. Was in den Medien sagen, die Leute glauben das. Ja, ist unvorstellbar. Also, mit Weisheit hat Gott das alles gemacht. Ja. Gut. Vers 21. Wir haben jetzt, es geht immer noch um das Thema Lohn der Weisheit, der siebenfache Gewinn des Weisen. Hier werden wieder eine Reihe von Gewinnpunkte des Gewinnes gesagt. Wir lesen Vers 21. Mein Sohn, lass sie nicht weichen von deinen Augen. Es geht immer noch um die Gebote des Vaters. Mein Sohn, lass sie nicht weichen von deinen Augen. Bewahre Klugheit und Besonnenheit. Also, lass die Weisheit Gottes oder die Weisheit, die der Vater dem Sohn jetzt weitergibt, die letztlich von Gott kommt, lass sie nicht weichen. Im 5. Mose heißt es, man soll sie zu Stirnbändern, sie sollen Stirnbänder sein zwischen den Augen. 5. Mose 6, Vers 8. Das Gesetz des Herrn soll man zu Stirnbändern zwischen den Augen machen. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Das ist das Mahlzeichen im Alten Testament, oder? Das Mahlzeichen. Das Zeichen, also ein Denkmalzeichen, das der Mensch verwendet, wo er das an den Augen und an der Hand, ja, an der Hand ist es an, der bindet sich um die Hand und er tut es zwischen die Augen. Das ist also die Erinnerung an das Wort Gottes. Bewahre Klugheit und Besonnenheit und sie werden Leben sein deiner Seele. Also, erste Verheißung und erster Gewinn. Leben für die Seele, das heißt Leben für den Menschen. Die Seele steht einfach für die Persönlichkeit des Menschen. Das Wort Seele übrigens im Alten Testament ist viel breiter als im Deutschen. Im Deutschen haben wir das Wort Seele, verwenden wir einfach für den Inneren, für das Innere des Menschen, die Psyche. Aber im Hebräischen ist das Wort Seele, heißt Nefesh, und das kommt von Lebewesen. Also Nefesh Chaya, eine lebendige Seele, ist ein Lebewesen. 1. Mose 2. Seele kann auch stehen für Persönlichkeit oder Person. Es waren 70 Menschen, 70 Seelen auf dem Schiff, zum Beispiel, sagt Paulus einmal. Oder Lukas sagt es. Und Seele steht für das Innere des Menschen. Manchmal werden Seele und Geist fast auswechselbar verwendet. Manchmal wird unterschieden zwischen Seele und Geist. Das heißt, wir müssen aufpassen beim Wort Seele, dass wir da nicht zu schnell Schlussfolgerungen machen. Seele kann ganz einfach auch Leben heißen. Ja? Seine Seele ist noch in ihm, heißt sein Leben ist noch in ihm. Also das Wort Seele ist viel breiter. Deshalb muss man vorsichtig sein, wenn dieses Wort vorkommt. Hat der Mensch eine unsterbliche Seele? Die Antwort ja und nein. Je nachdem, was du meinst. Wenn du den Geist meinst, dann hat er einen unsterblichen Geist. Wenn du meinst, dass der Mensch als Lebewesen, der muss sterben. Das Lebewesen, was physische Lebewesen, muss sterben. Genauso wie das Tier. Das ist kein Widerspruch. Manche sagen dann, ja, da ist die Bibel ein Widerspruch. Nein, du musst nur das Wort Seele richtig verstehen. Dass das Wort einmal so und einmal so verwendet wird. Klammer geschlossen. Wir gehen weiter. Vers 22. Sie werden Leben sein deiner Seele und Anmut deinem Hals. Anmut ist das Wort für etwas Anmutiges, was Schönes, was Schmuckes. Ja, also hier Halsschmuck. Anmut für den Hals ist hier, da steht hier die, das steht als Halsschmuck. Die Weisheit wird dein Halsschmuck sein. Und dann gehst du in Sicherheit deinen Weg und dein Fuß wird nicht anstoßen. Das wird dir also Sicherheit geben, Festigkeit und Sicherheit. Süßen Schlaf, Mensch, wie schön. Gerade wenn man älter wird, denkt man, oh, ich würde lieber schneller einschlafen oder ich wache in der Nacht auf und kann nicht mehr weiterschlafen. Jetzt sagt er, süßen Schlaf gibt dir göttliche Weisheit, weil du nicht unruhig sein musst, Angst haben musst vor irgendwas. Deshalb süßer Schlaf. Legst du dich hin, schreckst du nicht auf und liegst du, wird dein Schlaf süß sein. Also kein Furcht vor Schrecken. Kein Furcht vor Schrecken, sagt er jetzt auch noch. Nimmermehr fürchtest du plötzlich in Schrecken. Die Verwüstung der Ehrfurchtslosen, wenn sie kommt, die brauchst du nicht fürchten, weil du ein Mensch der Weisheit bist. Das heißt, einer, der sich nach Gott ausrichtet, nach Gottes Weisheit. Und die Gottes Weisheit wurde mir von meinem Vater vermittelt. Das ist ja immer der Weg über das Buch der Sprüche. Jetzt immer so. Gott, Vater, Sohn. Gott gibt die Weisheit dem Vater. Hier, er heißt Salomo. Gott hat ihm Weisheit gegeben und der Vater vermittelt sie dem Sohn. Und so ist es auch heute. Wir geben die Weisheit aus dem Wort Gottes unseren Kindern weiter. Und sie geben es wieder weiter. Und das letzte war, nein, das vorletzte. Jahwe wird deine Zuversicht sein. Vers 26. Denn Jahwe wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor der Falle oder vor dem sich verfangen. Jahwe wird deinen Fuß bewahren, also schützen vor dem Fallen. Das ist der siebenfache Gewinn des Weisen. Dann weiter in Vers 27. Das Verhalten des Weisen zu anderen Menschen, und daraus gibt es wiederum einen Gewinn. Es geht mehr um das Verhalten zu anderen. Also, zuerst, wenn wir die Weisheit und die Lehren der Weisheit vor Augen halten, dann werden die Regungen der Sünde oder die Regungen des Fleisches nicht die Oberhand gewinnen. Die dürfen wir nicht aufkommen lassen. Und deshalb folgen hier lauter verneinte Befehle. Tu das nicht, also enthalte nicht, sag nicht, schmiede nicht, hadere nicht und beneide nicht. Fünfmal wird ihr das nicht, ein Imperativ, fünfmal ein Imperativ. Also was soll er nicht tun? Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wo es in der Macht deiner Hand ist, es zu tun. Wenn du es doch tun kannst, wenn du doch Gutes tun kannst, dann enthalte doch nicht das Gute demjenigen vor, dem es gebührt. Das heißt, der verarmt ist, der nicht selber schuld ist, sondern der einfach Hilfe braucht, gib sie ihm. Ja. Du sollst deinem Bruder deine Hand weit öffnen, heißt es in 5. Mose 15, Vers 11. Der Gerechte gibt und hält nicht zurück, Sprüche 21, Vers 26. Er gibt den Geringen von seinem Brot, Sprüche 22, Vers 9. Zweites. Schmiede nicht Böses. Nein, wir sind ja, Entschuldigung, ich habe einen Vers ausgelassen, Vers 28. Sag nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder und morgen gebe ich dir, da du es doch hast. Ja, das haben wir. Vers 29. Schmiede nicht Böses gegen deinen Nächsten. Wenn er sorglos bei dir wohnt, das heißt, wenn er unbekümmert bei dir wohnt, er fühlt sich sicher und du nutzt dies aus und haust ihm einen in den Rücken. Schmiede nicht Böses gegen deinen Nächsten. Böses, das tut man ja zuerst im Herzen schmieden und dann tut man's in der Tat ausführen. Aus dem Herzen hervorgehen schlechte Gedanken. Schmieden tut man im Herzen. Das Herz ist der Kopf. Man plant im Kopf was Böses. Streite nicht, das nächste, streite nicht grundlos mit einem Menschen, wenn er dir doch nichts Böses getan hat. Mensch, wenn Kleinigkeiten fängt man an zu zanken und zum Schluss sagt man, Mensch, hätte ich nicht angefangen. Dann es wird immer größer und größer, das Geschrei und der Streit und der Zank und es kommt nur Schlechtes daraus. Streite nicht grundlos mit einem Menschen. Ja. So viel es an uns ist, wollen wir mit jedem Menschen in Frieden leben. So viel es an uns ist. Wenn es einen Grund gibt, dass man zum Beispiel etwas Übles getan wurde und es muss an die Öffentlichkeit, dann ist es zwar traurig, aber das muss geschehen. Ja. Hab nicht Teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern strafe sie vielmehr. Da muss es geschehen, muss die Sache ins Licht gebracht werden. Aber streite nicht grundlos. Vers 31, das nächste, beneide nicht den Mann, der Gewalt hat und erwähle dir keinen seiner Wege. Also kein Weg der Gewalt erwählen. Es ist der falsche Weg, der Weg der Gewalt. Und beneide nicht den anderen, der so gewalttätig tut. 32, denn, jetzt kommen Begründungen, denn der Krumme ist Jahwe ein Gräuel, doch bei den Geraden ist sein vertrauter Umgang. Also der Krumme, das ist der krumme Wege geht, weil er nicht gesehen werden will, der was Böses vorhat. Der Krumme, aber der Gerade, das ist der kann gerade Wege gehen, weil er nichts Böses vorhat. Der Aufrichtige. Hier sind diese Gegensätze, der Gerade und der Verkehrte, der Gerechte und der Gottlose, der Demütige und der Spötter und der Weise und der Törichte. Das kommt jetzt in diesen Versen. Fluch, Vers 33, Fluch Jahwes ist im Haus des Ehrfurchtslosen, ja, wird oft übersetzt mit Gottlosen, wobei das hebräische Wort heißt der Frevler, der keine Ehrfurcht hat vor Gott, keinen Respekt hat vor Gott. Der Ehrfurchtslose und Frevler. Der Fluch Jahwes ist im Hause des Ehrfurchtslosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Also, hier, der Herr segnet die Wohnung der Gerechten. Das ist der Gewinn. Auf der anderen Seite, er verflucht das Haus des Ehrfurchtslosen. Dann wieder das nächste, gibt den Spöttern, so spottet er, Entschuldigung, gilt es den Spöttern, so spottet er, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also Gott spottet den Spöttern, aber Gott gibt den Demütigen Gnade. Ja, das wird ja oft zitiert im Neuen Testament. Denn der Herr gibt Gnade den Demütigen. Und wieso haben wir so Schwierigkeiten? Muss es immer wieder, ist es denn so schwer, sich zu demütigen? Ist so schwer, dass ein Ehepaar, die haben sich gern, und jetzt fangen sie an zu streiten. Und dann denkt der eine dran, Mensch, wenn ich jetzt mich demütigen würde, wäre der Streit sofort zu Ende. Ah, ich will mich nicht demütigen. Okay, dann streiten wir weiter. Dabei war es so schnell zu Ende. Er sagt, tust du mir leid, ich habe mir dafür aus nichts was Großes gemacht. Tut mir leid, ich hab jetzt wirklich töricht gehandelt. Und schon ist es vorbei. Aber dann sagen wir ja dann meistens, aber du warst auch schuld. Und du hast auch, und das, und dann geht's wieder weiter. Nein. Nur bei dir bleiben, was ich getan habe, was der andere getan hat, das muss er vor Gott verantworten. Aber ich habe mich versündigt, ich habe töricht gehandelt. Das war nicht gut. Fertig. Und es ist Ruhe. Sind wir bei 35. Die Weisen erben Ehre, aber die Toren tragen Schande davon. Also, Respekt, der Weise erwirbt sich Respekt. Der Törichte, der erwirbt sich nur Schande. Das heißt, etwas, wofür man sich schämen soll, wofür er sich schämen sollte. Aber der Törichte, der schämt sich ja nicht. Der handelt in seiner Torheit weiter. Sind zu Kapitel 3 und zu dem, was ich jetzt gesagt habe, da ein bisschen so kommentiert habe, sind da jetzt Fragen?
Also ja, ich hätte eine Frage. Dieser Fluch des Herrn im Haus des Gottlosen.
Ja.
Das bezieht sich ja dann wahrscheinlich auf natürlich, wer Gott nicht hat, der ist unter dem Fluch des Sünde und des Todes. Also nicht, dass es ein aktiver Fluch wäre von Gott, sondern das ist ein genereller Fluch für alle, die Gott nicht haben.
Ja, im Alten Testament hat sich das natürlich, kann sich das schon so ausgewirkt haben, dass zum Beispiel der Gottlose, nehmen wir Ahab, ja. Der törichte und gottlose Ahab nimmt diesem Naboth den Weinberg weg. Weil er so dumm ist und meint, er müsse jetzt unbedingt seinen Wunsch durchsetzen und so weiter. Was ist das Ergebnis? Er hatte gar nichts von dem Weinberg. Er starb in der Schlacht. Kurz darauf gab es einen Krieg und er starb. Der König Ahab stirbt in der Schlacht. Torheit. Völlige Torheit. Und so ist es sein Fluch, den er getroffen hat. Ja, oder die Isabel, die wird runtergestürzt, die Mauer.
Ja, aber ist es jetzt ein aktiver Fluch oder ist es ein Fluch für die Ablehnung der Weisheit?
Nun hier, Fluch Jahwes ist im Haus des Ehrfurchtslosen. Es ist schon eine allgemeine Aussage. Er segnet die Wohnung der Gerechten und Fluch gibt es im Hause des Ehrfurchtslosen. Weil der Ehrfurchtslose natürlich töricht handelt in seinem Benehmen. Wann der Fluch kommt und wie, das ist eine andere Frage. Zum Beispiel gab es ja im Alten Testament auch Gottlose, denen ging's gut. Und der Asaf, der Psalmist, der im Psalm 73 hat ein Problem. Er denkt, ich bin gottselig gewesen, ich bin gottesfürchtig gewandelt und mir geht's, ich habe alle meine blödlichen Klagen im Leben, aber die Frevler, denen geht's gut. Und da sagt er, bis ich dachte an ihr Ende. Dann wurde mir klar, bis ich ins Heiligtum ging. Und der Fluch, der äußert sich also verschieden. Der eine kriegt sofort eine Bestrafung und der andere Der kriegt sie erst in der Ewigkeit.
Ja, also es ist eine aktive Verfluchung von Gott.
Ja.
Gott verflucht also diese Menschen.
Gott schickt ihm Unheil und das Unheil wird ihm zum Fluch. Es heißt, der Fluch ist im Hause dessen. Ja. Ja. Also letztlich kommt die Strafe von Gott, ist klar. Aber Gott will eigentlich immer Segen. Aber wenn der Mensch sich nicht umkehrt, dann kann Gott nichts anderes tun, als den Fluch den freien Weg laufen lassen. Und der Fluch äußert sich, dass er umkommt, schlussendlich. Es sind immer Folgen. Es ist eine natürliche Folge. Fluch ist eine natürliche Folge, die dem Ehrfurchtslosen folgt. Ist noch nicht ganz
fertig. Ich sehe das halt aus der Perspektive, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, ja schon unter dem Fluch des Sünde und des Todes sind. Somit das wäre das ein allumfassender Fluch für alle, die Gott nicht kennen und die nicht an ihn glauben. Und deswegen ist der Segen für all diejenigen auch in ihrem Haus, weil sie Frucht bringen und lebendig sind, halt in Gott.
Also, es ist wichtig, dass wir nicht zu sehr jetzt vom Neuen Testament her kommen. Im Alten Testament, im Buch der Sprüche, geht es um Lebensweisheiten. Und es sind Dinge, die Praxis betreffen. In der Praxis ist es so, dass nichts Gutes rauskommt aus dem Leben des Ehrfurchtslosen. Und in der Praxis ist es so, dass aus dem Leben des Gerechten, da kommt Segen raus. So könnte man sagen. Es geht um praktische Segen und praktische Fluch. Ja, nicht um grundsätzlich, ja, jeder Mensch, der ist ja von Geburt auf, ist ja ein Kind des Fluches, weil er Gott nicht kennt, so wie Epheser Kapitel 2 sagt, oder? Das ist hier nicht das Thema. Es geht hier um die Folgen von Torheit und Ehrfurchtslosigkeit.
Also, ist es okay, weil ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt okay ist, oder, was heißt okay?
Ja. Ob es richtig verstanden ist?
Dass Gott auch aktiv jemanden dann flucht.
Es gibt Fälle, wo Gott aktiv eingegriffen hat, die sind aber eher selten, aber sie sind da, wo Gott aktiv eingegriffen hat mit einer sehr plötzlichen bösen Strafe. Ja. Aber das ist auch heute nicht immer so. Manchmal wünscht man sich das, aber auf der anderen Seite, Gott ist geduldig und Gott wartet auch auf Buße des Menschen. Und oft ist es so, dass Menschen, die halt sich von Gott abgewandt haben, du merkst, dann ging es bergab und bergab und bergab. Andere, die haben sich von Gott abgewandt, aber sie haben, eigentlich ging es ihnen noch gut, ja. Sie leben in Saus und Braus und Sünde und es geht ihnen gut. Aber dann enden sie irgendwann doch, müssen sie sterben, ja. Und dann, was bleibt übrig? Also das können wir nicht bestimmen, ob das in diesem Leben schon Fluch gibt oder im zukünftigen Leben. Ich meine, eins ist klar, zum Beispiel der Alkoholiker, der nicht aufhört zu saufen, der macht nicht nur sich kaputt, sondern auch seine Familie kaputt und seine Nachkommen kaputt, oft der Fall. Ne? Das ist ein Weg des Fluches. Und das war im Alten Testament. Und so denkt man auch im Alten Testament. Im Neuen Testament müssen wir oft warten auf die Strafe Gottes. Das heißt, wir können nicht sehen, dass jeder, der Böses tut, sofort in diesem Leben auch das Unheil bekommt. Es gibt ja ganz reiche Leute, die wirklich viel Böses getan haben in der Welt, aber sie haben immer reich, sie haben viel Geld gehabt und sind dann, haben sich, weil sie clever waren, haben sie sich lange am Leben erhalten können und weil sie gute Ärzte haben oder auch clever waren, mit von was sie sich ernähren sollen, sterben dann mit 100 Jahren und man denkt sich, ja, okay, der hat auch ein schönes Leben gehabt. Ja, durch Sünde ein schönes Leben, aber in der Ewigkeit furchtbar. Das ist, mit dem müssen wir leben, dass wir nicht von jedem die Strafe gleich hier sehen. Und auch der Gläubige, der treu ist, es gibt Gläubige, die sind wirklich treu. Und aus irgendeinem Grund gelingen gewisse Sachen nicht. Und man denkt sich, wieso nicht? Der war doch treu dem Herrn. Wieso hat er sein Haus verloren aus irgendeinem Grund? Ja? Nun, der Herr hat es zugelassen. Aber er ist zum Segen in einer anderen Weise. Nicht materiellen Segen, er hat nicht so viel übrig gelassen von seinem Leben, aber er wurde auf andere Weise zum Segen, weil die Menschen nachher noch einen großen Gewinn haben, wenn sie an sein Leben denken, wie er gelebt hat. Das heißt, solche Sachen im Neutestamentlich gesprochen, sehen wir das nicht immer gleich. Aber im Alten Testament geht es hier um grundsätzliche Lebensweise. Also, wenn einer faul ist, wird er arm. Und wenn er fleißig ist, wird er reich. Das ist eine Lebensweise, die gilt immer. Okay.
Ja, ich werde auf jeden Fall noch mehr drüber nachdenken.
Ja, wir können ja, vielleicht kommen wir noch auf einen Vers, wo wir noch drüber reden können. In Kapitel 4 kommen wir jetzt zum Zentrum. Die vierte und die fünfte Rede sind das Zentrum der Einleitung. Da geht es jetzt um den Weg des Weisen. Hört, Söhne, auf die Zucht des Vaters, merkt auf, um euch Verständigkeit anzueignen, denn gute Lehre vermittle ich euch. Verlasst meine Weisung nicht, ja, ein Sohn war ich bei meinem Vater, also bei David, ein zarter und einziger vor meiner Mutter, und er lehrte mich und sagte zu mir, dein Herz fasse meine Worte, halte und wahre meine Gebote und lebe. Also jetzt redet Salomo von seinem Vater, wie sein Vater ihm gesagt hat, dass er die Gebote des Vaters halten soll und dann wird er leben. Das heißt, er wird gut leben können. Und jetzt kommt der Rat von Salomo. Erwirb Weisheit, erwirb Verständigkeit, vergiss nicht, weiche nicht ab von den Reden meines Mundes, verlass sie nicht und sie wird die Weisheit, verlass sie nicht und sie wird dich bewahren. Liebe sie und sie wird dich behüten. Der Weisheit Anfang ist, erwirb Weisheit. Und um all dein Erworbenes, erwirb Verständigkeit. Halte sie hoch und sie wird dich erhöhen, dich zu Ehren bringen. Wenn du sie fest umschlingst, sie gibt deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone reicht sie dir dar. Also, die Unterweisung des Vaters hat er vorher erzählt, Vers 10 bis 13, Vers 1 bis 4. Gebote sind dir gegeben zum Leben, hat der Vater gesagt. Und deshalb der Rat, erwirb dir Weisheit, sie wird dich bewahren und erhöhen. Also sie wird dich hoch hinausführen. Sie wird dich zu Ehren bringen. Vers 8. Halte sie hoch, sie wird dich zu Ehren bringen. Also, Sachen, die er eigentlich schon gesagt hat, er wiederholt sich. Und jetzt spricht er über den Weg. Ab Vers 10, ich habe hier einen Fehler gemacht. Sollte Vers 9 heißen. Vers 9. So, jetzt haben wir es. Vers 10 bis 19. Höre, mein Sohn, und nimm an meine Reden, dann werden sich dir mehren die Jahre des Lebens. Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, auf Bahnen der Geradheit lasse ich dich gehen. Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht beengt, und wenn du läufst, wirst du nicht straucheln. Halte fest an der Zucht, lass nicht ab, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Also, Gott, wer das Wort des Vaters annimmt und ihm gehorcht, der bleibt auf den Wegen der Geradheit, auf den geraden Wegen. Die führen zum Ziel. Dein Schritt wird nicht beengt, sagt er in Vers 12. Das heißt, der Gehorsam führt dich nicht in die Enge. wo du Angst haben müsstest oder wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Der Gehorsam gegenüber Gott führt in die wahre Freiheit. Nicht in Beengung, sondern in Freiheit. Wer gelernt hat, auf das Wort der Wahrheit zu hören, dass der Vater ihm gelehrt hat, der gottergebene Vater ihm gelehrt hat, der wird den Weg der Freiheit begehen. Einen Weg, der Schritt wird nicht beengt. Er wird nicht anstehen müssen. Er wird nicht eng werden. Nein. Wenn du läufst, wirst du nicht straucheln. Es wird nicht sein, dass du über alles Mögliche stürzt, sondern im Gegenteil. Der Weg wird eben. Petrus sagt, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr keinesfalls straucheln. 2. Petrus 1, Vers 10. Brüder, seid fleißig. Beeilt euch umso mehr, eure gerufen sein und eure Erwählung festzumachen, denn im Tun dieser Dinge werdet ihr keinesfalls je straucheln und zu Fall kommen. Also Gott kann uns bewahren und er will uns bewahren vor dem Straucheln. Steht übrigens mehrmals im Neuen Testament, dem Gott, der uns behüten kann vor dem Straucheln. Judas 24 zum Beispiel. Gott möchte gerne dein Leben lenken können. Und dann wirst du nicht straucheln, wenn du diese Wege gehst. Halte fest an der Zucht, Vers 13. Zucht heißt hier wieder züchtigende Unterweisung, erzieherische Unterweisung. Die erzieherische Unterweisung ist die Unterweisung des Vaters und der wiederum richtet sich ja nach Gott aus. Also der Sohn wird immer wieder ermuntert, an das Wort des Vaters auf das Wort des Vaters zu hören, weil das kommt von Gott. Er hat gelernt von Gott und er bringt das göttliche Wort dem Kind nahe. Bewahre sie, das heißt behalte sie und mach sie dir zu eigen, denn sie ist dein Leben. Die Zucht, die göttliche Unterweisung, die göttliche Zurechtweisung ist dein Leben. Das heißt, es geht um Leben oder Tod. Wenn du dich dran hältst, dann wirst du leben. Wenn du nicht dran hältst, dann wirst du Tod erleben. Frühzeitigen Tod und auch Tod in Bezug auf deine Beziehungen. Es wird alles sterben. Aber auf der anderen Seite, wenn du das hältst, dann das ist dein Leben. Darin wirst du Lebensfrische auch und Erfüllung bekommen. Vers 14 geht's weiter. Der Weg des Ehrfurchtslosen wird hier kurz beschrieben. Begib dich nicht auf den Pfad der Ehrfurchtslosen. Beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn. Geh nicht darauf. Wende dich von ihm ab und geh vorbei. Also, da muss man sich schon entschlossen abwenden. Man muss entschlossen sagen, nee, Leute, ich mache hier nicht mit. Das ist nicht mein Weg. Tschüss. Muss man sagen. Man darf nicht sagen, ja, vielleicht ein bisschen, ja, sollte eigentlich nicht und so. Nein, entschieden den Freunden sagen, Leute, das ist nicht mein Weg. Wenn ihr dessen Weg gehen wollt, ich gehe da nicht mit. Diese Entschiedenheit braucht es im Leben. Und das muss dem Kind beigebracht werden. Das Kind muss das lernen. Der Sohn muss genau diese Festigkeit lernen. Vers 16, denn sie schlafen nicht, es sei denn, sie hätten Böses getan. Sie finden keinen Schlaf, ehe sie jemanden zu Fall gebracht haben. Ja, böse Leidenschaften, die jagen sie, oder? Diese Leute sind getrieben von bösen Leidenschaften. Vers 17, denn sie essen Brot der Ehrfurchtslosigkeit, Brot des Frevels, und trinken Wein der Gewalttaten. Das ist eine bildhafte Rede. Das heißt, das fressen sie und trinken sie, ja? Wo sie was Übles finden, das saugen sie auf. Die nähren sich von solchen Dingen. Heute leider viele Leute auch über das Internet. Man nährt sich von den Dingen. Und dann wundert man sich, wenn da nichts Gescheites rauskommt. Und was ist das Ende des Lebens der Gerechten, das Ende des Lebens der Ehrfurchtslosen? 4, Vers 18 und 19. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das Morgenlicht, das heller und heller wird bis zur Tageshöhe. Der Weg der Ehrfurchtslosen jedoch ist wie das Dunkel, und sie erkennen nicht, worüber sie strauchen. Es ist wie Finsternis, und dann fallen sie, und sie wissen nicht, worüber sie gefallen sind. Sie sind gestrauchelt. Aber auf der anderen Seite, der Pfad der Gerechten ist wie das Morgenlicht, das heller und heller wird bis zur Tageshöhe. Das ist ein Bild von der Sonne. Die Sonne geht auf, und es wird immer heller. Ihr hört, die Sonne ist am Horizont, da ist noch, ist die Sonne noch nicht so hell, da ist sie noch rot. Und dann steigt sie höher, und dann wird sie orange, und dann wird sie gelb, und dann wird sie richtig heller. Du merkst, es wird heller und heller. Und so ist der Weg des Gerechten. In der Praxis soll dieses Licht zunehmen in unserem Leben und wird auch zunehmen, wenn wir bereit sind, uns unterweisen zu lassen, wenn der Sohn bereit ist, sich vom Vater in den Weg der Weisheit unterweisen zu lassen. Und wer keinen Vater hat, der hat immer noch den himmlischen Vater. Der hat noch heute haben wir direkten Zugang zum himmlischen Vater und zu seiner Weisheit. Und die Weisheit ist niedergeschrieben. Nicht nur im Buch der Sprüche, sondern überall in dem Buch. Licht leuchtet unseren Weg. Licht bringt uns zunehmende Erkenntnis Gottes. Licht bringt uns Licht für unsere Umgebung, für uns, für die Menschen rundherum und für unseren eigenen Weg, den wir zu gehen haben, für unsere Aufgaben, die wir zu tun haben. Der Herr gibt Licht in unser Leben hinein und wir merken, ja, in diese Richtung muss ich weitergehen. Und zum Schluss werden die Gerechten leuchten wie die Sonne, steht in Matthäus 13, Vers 43. Zum Schluss leuchten die Gerechten selber in der Ewigkeit. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Matthäus 13, 43. Aber welch ein schöner Weg. Merkt ihr, das sind alles Motivationsverse. Der will sie motivieren, doch diesen Weg zu beschreiten. Den Weg der Weisheit. Und jetzt kommt das Wichtigste, wahrscheinlich die wichtigste Aussage. Er muss jetzt nicht nur Acht geben auf den Weg. Bevor er auf den Weg Acht geben muss, muss etwas in seinem Herzen geschehen. Und wir vergessen nicht, Herz ist Kopf. Das heißt, es gibt etwas, was er jetzt, wo er im Denken Acht geben muss. Es gibt Voraussetzungen, innerliche Voraussetzungen, um den Weg der Weisheit zu gehen. Und was sind das für Voraussetzungen? Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Worte, zu meinen Reden, neige dein Ohr. Neige heißt, beug dich runter von deinem stolzen Haltung. Beug dich runter. Höre zu. Vers 21. Lass sie nicht weichen von deinen Augen. Die Worte, ja. Lass die Worte nicht weichen von deinen Augen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens, da im Kopf, im Denken. Man muss bleiben im Wort und man muss es bewahren, das Wort. Wenn ihr bleibet an meiner Rede, seid ihr wahrhaft meine Jünger, sagt Jesus. Denn, Vers 22, Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung ihrem ganzen Fleisch, haben wir schon gehabt. Gesund. Der Sohn der Weisheit muss achten auf sein Herz. Vers 23. Mehr als alles zu Wahrende, hüte dein Herz. Also mehr als alles, was es zu bewahren gilt, hüte dein Herz. Denn aus ihm sind die Ausgänge des Lebens. Gott meint das Denken des Menschen, den Sitz des Denkens, das ist das Herz. Dort werden Entscheidungen vorbereitet, im Denken. Und wenn wir gelernt haben, richtig zu denken, wird uns das helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das Leben besteht aus lauter Entscheidungen, so viele Entscheidungen in unserem Leben. Aus ihm, aus dem Herzen, sind die Ausgänge des Lebens. Das Wort für Ausgänge übrigens heißt Ausläufer in einer Ebene, wird verwendet in der Geografie, wenn die geografischen Sachen beschrieben werden in 4. Mose und in Josua, wenn die Grenzen beschrieben werden, die Grenzen des Landes, dann sagt er immer, und dann bis zu den Ausläufen, das heißt, dort, wo man dorthin kommt, es geht um hier etwas Geografisches. Ja? Die Ausgänge des Lebens will heißen, dass im Herzen entschieden wird, welche Richtung mein Lebensweg gehen wird. Im Herzen werden vorbereitet die Lebenswege, in welche Richtung ich gehen werde. Die Ausgänge des Lebens, die Ausläufer meines Lebens. Es geht um den Lebensweg. Darum muss ich mehr auf das Herz achten als auf alles andere. Ich muss schauen, was kommt in meinen Kopf hinein, in mein Denken hinein. Mit was fülle ich mein Denken? Lerne ich richtige Schlussfolgerungen zu ziehen? Ich kann es nur lernen, wenn ich das Wort des Vaters höre, seinen Rat höre und mein Denken damit fülle. Der Vater ist der Lehrer des Sohnes, schlechthin. Der Vater ist der Lehrer. Da ist viel Kommunikation zwischen dem Vater und dem Sohn. Das gilt für die Kindererziehung, es gilt aber auch für die geistliche Erziehung. Und wenn wir keinen leiblichen Vater haben, der das tut, dann brauchen wir die Schrift, beziehungsweise wir brauchen Gläubige, die uns auch weiterhelfen. Auch im Sinn von, auch Gläubige sind im gewissen Sinn Lehrer, sie gläubige Lehrer, die haben eine große Verantwortung, dem anderen das richtig weiterzugeben, den Junggläubigen das richtig weiterzugeben. Wenn jemand ganz junggläubig ist, noch nicht lange auf dem Weg, der saugt alles auf, was er hört, wie die kleinen Kinder. Wenn du einem Zweijährigen was erklärst, ist das Kind, das nimmt alles auf, das einjährige Kind schon, nimmt alles auf, was da gesprochen wird. Und der geistliche Mensch, also der Mensch, der jetzt zum Glauben gekommen ist und noch nicht lange gläubig ist, der saugt alles auf. Es ist so wichtig, dass der eine gesunde, gute Nahrung bekommt. Wenn er es von den Eltern nicht bekommt, dann von Geschwistern im Glauben. Und wie, jetzt muss das Herz, das heißt das Innere, das Denken des Menschen, muss jetzt in die richtige Richtung gelenkt werden. Und das wird es nur durch das Wort Gottes, beziehungsweise durch die, die das Wort Gottes weitergeben, der Vater an die Kinder. Im Prediger heißt es, der Weise nimmt das Herz in die rechte Hand, der Tor nimmt das Herz in die linke Hand. Also, steht im Prediger 10, Vers 2. Das Herz des Weisen ist nach seiner Rechten und das Herz des Törichten ist nach seiner Linken. Was heißt das? Der Weise, der gibt dem Herzen die richtige Bedeutung. Die rechte Hand ist die starke Hand. Er nimmt sein Herz in die Hand, das heißt, er nimmt sein Denken in die Hand und er kümmert sich jetzt, mit was er sein Denken füllt. Der Törichte, ach, dem ist das egal, mit was er sein Denken füllt. Und es darf uns nicht egal sein, mit was wir das Denken der anderen füllen. Das Denken unserer Kinder und das Denken unserer geistlichen Kinder. Der Weise gibt dem Wort Gottes große Beachtung und schaut, dass er sich sein Denken füllt mit dem Wort Gottes. Der Törichte, der gibt den äußeren Schein mehr Gewicht als dem eigentlichen Inneren. Das sind jetzt sehr zentrale Verse und sie stehen auch an einem zentralen Punkt, an einem zentralen Ort bei der Einleitung zu den Sprüchen. Sie stehen im Zentrum, Kapitel 4 und Kapitel 5. Vers 24, tu von dir Verkehrtheit des Mundes, Verdrehtheit der Lippen, entferne von dir. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass faule Worte aus unserem Mund herauskommen. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde hervor. Epheser 4, Vers 29. Sondern nur eins, das gut ist zur Erbauung dort, wo ein Bedürfnis vorhanden ist. Damit es den Hörern Gnade gebe. Darum legt die Falschheit ab. Epheser 4, Vers 25. Und dann redet die Wahrheit. Die Wahrheit, für die wollen wir uns einsetzen. Die Wahrheit, die bringt was, die macht die Gesellschaft gesund. Die Wahrheit macht uns gesund, unser Denken gesund, und die Wahrheit macht dann die Gesellschaft gesund. Wenn jemand die Gesellschaft verändern will, muss er nach der Wahrheit leben und seine Kinder in der Wahrheit unterweisen und von da aus Wahrheit weitergeben. Und dahin leben, das Vorleben. Also nochmal zur Zusammenfassung. Das Herz, ich habe hier auf der Folie, das, worauf wir Acht geben müssen. Bewahre die Worte des Vaters in deinem Herzen. Halte sie vor Augen. Bewahre dein Herz, deinen Mund, deine Augen, deinen Fuß. Das kommt jetzt in diesen nächsten Versen. Vers 25. Jetzt kommen die Augen. Deine Augen sollen stracks vor dich blicken. Deine Augen sollen stracks vor dich blicken. Deine Lider sich gerade vor dich richten. Übrigens, hier haben wir wieder einen Parallelismus. Der erste Teil des Verses ist gleich wie der zweite Teil des Verses. Was vorher die Augen sind, sind nachher die Lider oder Wimpern. Was vorher stracks vor dich heißt nachher gerade vor dich blicken oder richten. Also diese zwei Teile des Verses 25 sind ein ganz klassischer Parallelismus. Zweimal wird das Gleiche ausgesagt. Wieso sind die Augen so wichtig? Weil die Augen, über die Augen nimmt der Mensch was auf und das wird ihn prägen. Blicke nicht auf Nutzloses, Fremdes oder Unreines, sondern blicke auf das, was nützlich ist, was wichtig, gut ist auf dem Weg Gottes. Die Israeliten sollten sich Zipfel an die Kleider binden, Quasten, damit ihr, wenn ihr sie anseht, euch an die Gebote des Herrn erinnert und sie tut, und dass ihr nicht umherspäht euren Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhurt. 4. Mose 15, Vers 39. Ich lese nochmal. Die sollen sich Quasten machen, sollen sich Zipfel machen und irgendwas anbringen, also Knoten an die Kleidung, damit ihr, wenn ihr sie anseht, euch an die Gebote des Herrn erinnert. Also diese Zeichen an den Kleidern, die sollen sie erinnern, das Wort Gottes. Das Wort Gottes muss ich denken. Das Wort Gottes muss ich, nach dem muss ich mich halten. Das ist wichtig. Und dass ihr nicht umherspähet, herumguckt, euren Herzen und euren Augen nach. Das heißt, euren bösen Herzen, die ja noch falsch gepolt sind, und euren bösen Augen. Das, was du im Kopf hast, der hat was Böses im Kopf, und jetzt will er, oder was Lustvolles im Kopf, jetzt will er Lustvolles sehen mit den Augen. Der hat einen Unsinn im Kopf, jetzt will er Unsinn sehen. Der hat Unsinn im Kopf, jetzt will er Unsinn hören. Es geht immer so, Herz und Auge. Und wenn das Herz richtig gepolt ist und gefüllt ist, dann möchte er Richtiges sehen. Dann möchte er sich mit der Richtigen beschäftigen. Manche Leute sagen, das Buch der Sprüche, das ist sowas von kompliziert und so langweilig, ich verstehe ja das alles nicht. Warum denn nicht? Weil er sich gar nie damit beschäftigt hat. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mit diesen Sachen, dann werden sie einem schöner und schöner, köstlicher. Heute viele Leute verstehen ein literarisches Werk gar nicht mehr, die wissen gar nicht, was ein Gedicht ist, weil sie keine Ahnung haben. Sie schauen sich nur YouTube-Filme an. Da wissen sie überhaupt nicht, was ein Gedicht ist. Die sind töricht und unerzogen. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo die Leute in Massen nicht erzogen werden. Sie werden einfach, sie leben da mit ihrem Handy und gucken da immer rein und füllen sich mit was weiß ich, mit Fußballergebnissen. Nichts gegen Fußball, nichts gegen Fußball. Aber ja, das ist nicht mein Leben. Hast du es gehört?
Okay.
Verstehst? Das ist nicht mein Leben. Oder Eishockey in der Schweiz, ja. Die leben nur für Eishockey. Und dann hauen sie sich den Schädel ein wegen Eishockey, weil die einen verloren haben, die anderen gewonnen. Richtige Kämpfe. Polizei muss kommen und die Leute einsperren, weil die sich gegenseitig umbringen würden. Wegen Eishockey. Das ist sowas von töricht, ja. Die Leute sind nicht erzogen und sind wirklich, leben in absoluter Torheit. Und die Eltern, die sie hätten unterweisen sollen, die waren selber töricht. Da kommt eine törichte Gesellschaft, die macht sich kaputt mit der Zeit. Wenn aber wir beginnen, uns mit dem Weisheit Gottes und der Wahrheit Gottes zu beschäftigen, unsere Kinder das beibringen, dann wird Gesellschaft verändert und zum Positiven hin. Das ist der Sinn des ganzen Sprüchebuches. Und dann kann einer die Sprüche lesen und sie werden ihm interessant. Und er hat ein Verlangen danach. Die sind spannend. Weil seine Augen jetzt richtig gefüllt sind und sein Herz meine ich, weil sein Herz richtig gefüllt sind und jetzt seine Augen nach dem richtigen Ausschau halten. Wahre Herz, wahre Augen. Also bewahre das Herz, bewahre die Augen. Und dann, jetzt kommen die Füße. Ebne die Bahn deines Fußes, alle deine Wege seien gerade, biege nicht ab nach rechts noch nach links, wende deinen Fuß ab vom Bösen. Also jetzt, nachdem das Herz gefüllt ist mit den richtigen, also der Kopf meine ich, gefüllt ist mit den richtigen Gedanken und die Augen auf das Richtige schauen wollen, jetzt können auch die Füße in die richtige Richtung gehen. Das ist immer der Weg, oder? Zuerst denken, dann das Schauen und dann das Gehen. Füße. Jetzt richtet man seine Füße auf ein Ziel hin. Und jetzt geht man in die richtige Richtung. Biege nicht ab. Wenn du schon unterwegs bist auf dem richtigen Weg, jetzt biege nicht ab nach links und rechts und bleib auf diesem Weg. Vers 5. Mose 5 ist interessant, Sprüche und 5. Mose, das ist oft parallel. 5. Mose 5, Vers 32, achtet darauf zu tun, wie Jahwe euer Gott euch geboten hat, weichet weder zur rechten noch zur linken, auf dem ganzen Weg, den Jahwe euer Gott euch geboten hat, sollt ihr wandeln, damit ihr lebt und es euch wohl ergehe und ihr eure Tage verlängert im Land, das ihr besitzen werdet. 5. Mose 5, Vers 32 und 33. Geh nicht weg, nicht links, nicht rechts, geh geraden Weg. Wende deinen Fuß ab vom Bösen. Das haben wir auch im Neuen Testament. Fliehe die Hurerei. Fliehe den Götzendienst. Fliehe die jugendlichen Lüste. Solche Verse haben wir im Neuen Testament. 1. Korinther 6, 1. Korinther 10, 2. Timotheus 2, Vers 22. Fliehe die jugendlichen Lüste. Dann flieht man. Das heißt, da bewegt man sich weg von etwas. Also wir konzentrieren uns weiterhin auf Gott, wir wenden uns nicht nach rechts und nicht nach links, also keine Ablenkungen und Versuchungen, wir gehen nicht den Versuchungen nach, den Sachen, die uns versuchen wollen, nach, sondern wir bleiben auf dem Weg, wir gehen nicht dorthin, wo wir böse Dinge finden, sondern wir verabscheuen das Böse. Sagt Paulus, verabscheut das Böse. Ihr müsst was hassen, ihr müsst das Böse hassen, dürft ihr nicht irgendwie freundschaftlich anbandeln mit dem Bösen. In Österreich sagt man anbandeln, sagt man das auch hier?
Zumindest
verstehen wir es. Verstehen wir es, okay. Klammere dich an das Gute. Das sind jetzt lauter Imperative. Der Hubert wird sich denken, Mensch, lauter Imperative. Herr Hubert versteht mich schon. Das ist im positiven Sinne gedacht. Imperative richten mich in die richtige Richtung. Wie kann ich das vollbringen? Mit der Hilfe des Herrn. Der Herr ist ja da. Ich lebe in der Kraft des Herrn. Der Herr ist ja da. Er will mich lenken und leiten. Aber jetzt weiß ich, wo es lang geht. Dem kleinen Kind sagt man auch, pass auf, da ist ein Loch, da lass nicht runter. Okay, das ist ein Imperativ, oder? Wenn ich sage, Kindchen, es gibt Löcher, wenn es mal Löcher gibt, musst halt schauen. Schauen musste, darf ich nicht sagen. Wenn es Löcher gibt, da kann man reinfallen und so. Ja, aber wenn das Kind jetzt schon aufs Loch zurennt, dann muss ich sagen, pass auf! Also Imperativ hat seinen Platz im Leben. Vor allem, jetzt gibt es ein Erziehungsbuch. Ja, und Erziehung besteht darin, dass man vor Gefahren warnt, das Denken in die richtige Richtung lenkt und dann das den Fuß in die richtige Richtung lenkt. Das ist der Fuß, Vers 27. Ja, und jetzt kommt die nächste Rede. Wie steht es mit der Zeit? Wir sind schon am Ende. Machen wir große Pause.
15 Minuten oder länger? 20?
Ja, wenn jetzt Kaffeepause ist, dann machen wir schon 20 Minuten. In Kapitel 5, die 5. Rede, haben wir Gefahren auf dem Weg des Weisen. Und ich glaube, die Rede geht bis hinein bis Kapitel 6, Vers 19, weil das Thema bleibt die ganze Zeit gleich. Und erst in Kapitel 6, Vers 20 haben wir dann so wieder einen deutlichen Abschnittsende oder beziehungsweise beginnt ein neuer Abschnitt. Da haben wir zuerst den Aufruf des Vaters: Mein Sohn, merke auf meine Wahrheit, Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr. Also der Vater redet wieder in Liebe zu seinem Sohn. Der Sohn, diese Liebe des Vaters weckt die Zuneigung des Sohnes zum Vater und für die Weise, wie der Vater ihn unterweist. Und er wird also dann gerne sein Herz ihm zuneigen. Und er will das auch umsetzen. Es ist interessant, wenn man mal das Buch der Sprüche liest, wie der Vater und sich mal hinsetzt und überlegt, wie der Vater eigentlich hier in Liebe redet mit dem Sohn. Das ist nicht irgendwo so ein Maßregler, ja, oder ein Polizist, sondern ist ein Vater, der den Sohn, das spürt man raus, ja, der den Sohn liebt und ihm in der Liebe die Weisung gibt für sein Leben. Und der Sohn merkt das, jeder Sohn merkt das, wie der Vater, wenn der Vater ihn in der richtigen Art und Weise ihn unterweist. Der Sohn merkt das und das weckt Zuneigung in dem Sohn. Und das ist die beste Art zum Lernen, ja. Der Lehrer liebt den anderen, den er lehrt, und der Schüler, der gelehrt wird, der bekommt Zuneigung zum Lehrer. Die bessere Möglichkeit zum Lernen gibt's nicht. Also, jetzt kommen Gefahren, die er erwähnt. Er sagt, fürwahr, Vers 3, fürwahr, Wabenhonig trieft von den Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber ihr Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen zum Tode hinab, fest auf den Scheol zu halten ihre Schritte. Und so weiter. Er spricht jetzt von der fremden Frau, die erste Gefahr, die Versuchung durch die fremde Frau. Und zuerst spricht er von ihren Lippen, die Lippen der fremden Frau. Also das Reden, das verführerische Reden. Dem verführerischen Reden kann man nur widerstehen, wenn man merkt, dass diese Süßigkeit des Redens keine echte Süßigkeit ist. Wenn man merkt, was wirklich süß ist, nämlich das Wort Gottes ist süß, da hat man schon einen Unterschied zwischen ihren süßen Reden, ja. Das Wort Gottes, das schmeckt wirklich gut. Die Reden einer verführerischen Frau, die sind nur was Äußerliches und es hat keine wirkliche Süßigkeit. Glatter als Öl ist ihr Gaumen, ja. Schöne Reden kann sie führen, und liebklingende Worte, aber in Wirklichkeit ist nichts dahinter. Im Gegenteil, ist Gefahr. Vers 4 bis 6 ist dann die Aufforderung, erkenne. Was soll er jetzt erkennen? Den Weg, oder? Ihr Letztes, ihr Ende ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, behalte ihr Ende im Auge. Zunächst erscheint es süß, aber am Ende ist es bitter. Wermut ist ein Getränk, das schmeckt bitter. Also es geht glatt ein wie Öl, aber es wird dann schneidend wie ein Schwert. Also das Bild ist, ja, schmeckt gut am Anfang, aber nachher bringt's dich um, ja, wie das Schwert. Und ihre Füße steigen hinunter zum Tod, das heißt, sie führt dich zum Tod, zum Totenreich. Übrigens, Tod und Totenreich, habt ihr das, Vers 5? Tod und Totenreich sind parallel gesetzt. Das ist oft in der Poesie, dass Tod und Totenreich, Sheol auf Hebräisch, Tod und Sheol sind hier so synonym verwendet. Später Es gibt einige Stellen, zum Beispiel in Hosea 13 und in 1. Korinther 5, wo das auch der Fall ist. Wenn man das weiß, dann kann man die Stelle viel besser verstehen. In 1. Korinther 15, Vers 53, glaube ich, steht das. Tod und Totenreich. Hölle, wo ist dein Sieg, sagt Luther. Aber es ist Totenreich, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist ein Parallelismus, bedeutet beide das Gleiche. Das heißt, der Tod an sich wird besiegt dort. Aber es ist ein eigenes Thema, haben wir jetzt nicht. Zurück. Ihre Füße steigen zum Tod hinab, fest auf den Scheol zu, halten ihre Schritte, damit du nur nicht den Weg des Lebens einschlägst, sind ihre Pfade unstet. Und du merkst es nicht. Entschuldigung, manche haben und sie merkt es nicht, manche Texte haben und du merkst es nicht. Das ist ein Handschriftenproblem hier. So oder so. Also sie rennt in die Hölle und zieht die anderen mit sich. Rennt zum Tode und zieht die anderen mit sich. Vers 5, halte im Gedächtnis das Wort des Vaters. Also Vers 7, jetzt, Söhne, hört auf mich, weicht nicht von den Reden meines Mundes, halte fern von ihr deinen Weg, nahe nicht der Tür ihres Hauses. Also der Rat jetzt, höre auf das Wort, denke an das Wort des Vaters, bleib beim Wort des Vaters, und halte dich weg von ihr. Das heißt, geografische Entfernung ist wichtig. Vielleicht denkst du jetzt, wieso? Es gibt Fälle, ich rede aus der Praxis, und was ich hier sage, ist wirklich vorgefallen. Da ist eine verheiratete Frau, und da ist ein Mann, und der Mann macht sich ran an die Frau, weil sie ihn interessiert. Und sie mag ihn. Ja, sie mag ihn, weil er ist Arbeitskollege und so. Sie mag ihn. Und er beginnt zu flirten mit ihr. Sie ist verheiratet. Aber ja, ist nett. Und sie flirtet ein bisschen, sie redet zurück. Sie macht schon die ersten Fehler. Ja. Sie tut auch so witzig und wie er und so weiter. Es entsteht eine Beziehung, oberflächlich, also es ist ja Arbeitsplatz oder Arbeitskollege oder so. Und was ist jetzt zu tun? Sobald sie realisiert, halt, Moment, da ist was, der interessiert sich für mich. Warum interessiert? Der interessiert sich über Gebühr für mich. Eigentlich dürfte das gar nicht. Und bei mir entstehen jetzt Gefühle für den. Was ist jetzt zu tun? Aber schnell, so schnell wie möglich. Eigentlich ist schon viel zu weit gegangen, aber wenigstens jetzt, wo sie merkt, muss sie abbrechen. Was? Aber wie kann man es abbrechen? Ich arbeite mit dem zusammen, auf engstem Raum. Ich kann nicht aus. Ich kann fragen, ob mich der Chef versetzt in ein anderes Büro oder so. Ja? Wenn das nicht geht, also, und ich merke, es geht immer weiter. Ich spüre aber selber, ich als Frau, jetzt würde ich spüren selber, der entspricht sogar irgendwie meinen Vorstellungen, obwohl ich ja verheiratet bin, aber den mag ich halt. Die müsste längstens sagen, okay, dann wechsle ich die Arbeitsstelle oder ich höre auf zu arbeiten. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dem zu entfliehen, muss sie jetzt eine Aktion setzen, um den auszukommen. Weil bei ihr schon viel zu viel Gefühle gewachsen sind, die hätte sie schon lange nicht erlauben dürfen. Ja? Aber wenn sie es jetzt im Nachhinein merkt, müsste sie jetzt handeln. Ja? Deshalb sagt er hier, geh gar nicht in ihre Nähe oder in seine Nähe. Ja? Also da muss jetzt eine geografische Distanz her. Leider, leider erleben wir das immer wieder, entstehen Beziehungen, die gar nicht entstehen dürften. Im normalen Leben ist es so, dass wir sollten vermeiden, mit einem Vertreter des anderen Geschlechts alleine längere Zeit zusammen zu sein. Und sagt, ja, aber in der Firma geht's nicht anders. Wir müssen, ja. Wir arbeiten nur wir zwei zusammen und immer alleine. Das ist aber eine Gefahr. Wie oft haben sich Leute da in die Sekretärin, ja, verliebt? Und ich rede von einem praktischen Fall. War bei uns in unserer Gegend, wo wir gewohnt haben. Der Mann hat seine Frau verlassen wegen der Sekretärin. Und wie oft erlebt man das? Das Schlimme ist, dass viele sind da so blauäugig und merken nicht, wie groß die Gefahr ist. Merken nicht, was da, weil das ist schon längstens, was hätte geschehen müssen. Bei uns sagt man, zieh Leine, ja, zieh die Leine. Höchste Zeit. Also, geografische Entfernung ist hier absolut wichtig. Fliehet die Lüste der Jugend, das kann man ganz wortwörtlich nehmen. Oder fliehet die Unzucht. Fliehet den Ort der Versuchung. Du darfst nichts ausprobieren wollen. Ja, ja, ich probiere es ja nur. Und ich habe ja nichts, ich habe keine Nebengedanken und so weiter. Das ist gefährlich. Oder da ist jetzt irgendwer, Arbeitskollege oder sonst wer, mit dem sie fährt immer mit ihm allein in die Arbeit und zurück auch. Sie sitzen eine halbe Stunde im Auto. Jeden Tag, zweimal. Das geht nicht. Das geht nicht. Sie sagt, ja, aber es ist eh nichts zwischen uns. Jetzt ist nichts zwischen euch. Aber da entsteht eine Beziehung mit der Zeit. Man redet und so weiter. Nee, da haben wir nichts. Jetzt habt ihr nichts. Lass das. Dann zahl dein Geld und fahr mit dem Zug. Das ist gescheiter. Dann gibt's da von vornherein gar kein Problem. Also diese Gefahr ist größer als wir denken, und meistens ist es so, dass die Leute dann sagen, ja, ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm wird, oder ich habe nicht gewusst, dass der Gefühle hat oder was weiß ich, und dann ist es halt passiert. Also erkenne, dass dieser Weg ins Verderben führt, halt im Gedächtnis das Wort des Vaters, halte dich fern hier in geografisch fern. Gar nicht in ihre Nähe gehen. Dann Vers 9. Damit du nicht anderen gebest deine Blüte und den Grausamen deine Jahre, damit nicht Fremde sich sättigen an deinem Vermögen und nicht komme dein mühsam erworbenes Gut in eines Ausländers Haus. Hier ist, der Zusammenhang ist hier ein jüdischer Zusammenhang. Also, wenn dieser Ehebruch geschehen ist, dann kommt der Ehemann und rächt sich. Ja, dann gibt's Rache. Und dann kannst dir furchtbar schlecht gehen. Dann kann dir das Leben kosten oder dein Haus kosten, dein ganzes Vermögen kosten. Heute ist es, dass man dann sein Leben lang halt Alimente zahlt und so weiter. Und du nicht stöhnen musst bei deinem Ende, Vers 11, wenn dein Fleisch und dein Leib sich verzehren und du sagen musst, wie habe ich doch Zucht gehasst und wie hat doch mein Herz Mahnung missachtet. Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Unterweiser und mein Ohr nicht geneigt zu meinen Lehrern. Wenig fehlte und ich wäre verfallen in jegliches Laster inmitten der Versammlung der Gemeinde. Also als ein Israelit, der inmitten der ist unter den Israeliten wohnt, ist gemeint. Wenig fehlte und ich wäre ganz überwältigt worden. Ja, es fehlt immer nur wenig. Und oft ist es dann, endet also furchtbar hier. Die schlimmen Folgen. Dann eine Hilfe, eine große Hilfe. Vers 15 bis 20. Trink Wasser aus deiner Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt, sollen nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Straßen deine Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören und nicht Fremden neben dir. Es sei dein Quellbrunnen gesegnet, freu dich an der Frau deiner Jugend, der lieblichen Hirschkuh, der anmutigen Gemse. Jetzt kommen schöne Tiere noch dazu. Also, was ist hier gemeint? Die Liebe zur eigenen Ehefrau ist nach dem Wort Gottes der zweitwichtigste Schutz für die Ehe. Der erstwichtigste Schutz ist, das halte dich fern und halte dich zum Wort Gottes. Das ist eine starke Beziehung zur eigenen Ehefrau, zum eigenen Ehemann. Eine gesunde geschlechtliche Liebe, zur eheliche Liebe, ist ein wunderbarer Schutz für Ehefrau und Ehemann. Der Ehe, es liegt in der Natur der Sache, dass der Ehemann oder überhaupt der Mann grundsätzlich auf geschlechtlichem Gebiet mehr versuchlich ist als die Ehefrau. Warum? Weil Gott es so geschaffen hat, dass der Mann geschlechtliche Initiative ergreift. Und wenn es Kinder geben soll, dann muss Gott in den Mann ein Verlangen wecken, ja, dass er sich hinzugezogen fühlt auf geschlechtliche Weise zur Frau. Und manche Frauen verstehen das nicht. Ich habe eine Frau gehört, die haben gesagt, mein Mann ist sexsüchtig. Man hätte diese Frau sagen sollen, dein Mann ist ein Mann und du eine Frau. Das ist das Problem, das ihr habt. Ja, es ist gar keins. Die macht sich ein Problem aus was. Ja. Wahrscheinlich war der Mann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, hat einige Sachen zu lernen in seinem Verhalten, in der Liebe und er hat wahrscheinlich auch vieles zu lernen. Aber Tatsache ist, dass Männer anders sind als Frauen und dass grundsätzlich der Mann nach geschlechtlicher Liebe mehr Verlangen hat als die Frau. Es gibt Zeiten, wo die Frau Verlangen hat, aber es gibt Zeiten, wo die Frau überhaupt kein Verlangen hat. Ja. Oder Alters, es gibt ja auch Alters, also im Alter, im Lebensalter der Frau und des Mannes. Das sagen uns Menschen, die das jahrelang untersucht haben. Nicht nur aus dem eigenen Leben. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die das ganz klar machen. Wichtig ist, dass hier die Ehepaare das verstehen und dass sie lernen, eine gesunde geschlechtliche Beziehung zu haben. Das ist ein riesengroßer Schutz für die Ehe. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist ein Schutz, der nötig ist. Ja, Paulus sagt, dass was die geschlechtliche Verlangen betrifft, der Mann, der soll heiraten. Ja, die sollen heiraten, 1. Korinther 7. Das heißt, Paulus ist sehr realistisch und sagt, oder zu einer jungen Frau, die jetzt ihren Mann verloren hat, das Normale ist, sagt Paulus, sie sollen heiraten. 1. Timotheus 5 sagt er. Ja, gibt es einen Abschnitt darüber. Junge Frauen, ja, die junge Witwen, ja, heirate. Geht nicht immer, klar, es geht nicht immer, ist es nicht immer möglich. Dann gibt der Herr Gnade und Gelingen, aber nicht meinen, das ist jetzt geistlich, nicht zu heiraten. Die Liebe zur Ehefrau, zur eigenen Ehefrau. Und jetzt wird es ja poetisch sehr schön beschrieben hier. Also, es sei dein Quellbrunnen gesegnet, freu dich an der Frau deiner Jugend. Genieße, Prediger 9, Vers 9, genieße das Leben mit deiner Frau alle Tage deines Lebens. Prediger 9, Vers 9, genieße das Leben mit deiner Frau. Wenn wir nicht sagen, nee, wir sind Christen, wir dürfen nicht genießen. Doch, wir sollen sogar genießen. Es ist gesund für unsere Beziehung und für unser Leben in dieser Welt. Aber gerade das, wir haben diese exklusive Liebe. Und ich muss lernen, dass mich die anderen Frauen nicht wirklich interessieren, ja, auf diesem Gebiet. Ich muss lernen, dass meine Gedanken sich gar nicht spazieren gehen in eine Richtung, wo sie nicht dürfen. Möge doch ihre Brüste, ja, Vers 19, der lieblichen Hirschkuh, der anmutigen Gemse, mögen doch ihre Brüste allezeit, mögen dich ihre Brüste allezeit laben. Die Brust ist interessant hier, das Wort kommt sehr selten vor, zweimal kommt es vor in der Bibel, oder dreimal, zweimal in Hesekiel 23, Vers 3 und Vers 5, und hier. Nur da kommt es vor. Das ist hier im erotischen Sinne gemeint. Ja, hier spricht also wirklich eine Sprache, die gerade die normale geschlechtliche Liebe betrifft. Dort in Hesekiel 23 ist es die Hure. Hier ist es die eheliche Liebe. Mögest du in ihrer Liebe stets taumeln. Also, da freu dich. Ja, da freu dich. Warum, mein Sohn, solltest du an einer Fremden taumeln? Den Busen einer Auswärtigen umarmen? Die gehört nicht in deine Arme. Und dann zum Schluss. Ja, vor den Augen Jahwes sind eines jeden Wege und auf alle seine Pfade gibt er Acht. Den Ehrfurchtslosen fangen die eigenen Vergehen. In den Stricken seiner Sünde wird er gehalten. Sterben wird ein solcher aus Mangel an Zucht. In der Fülle seiner Narrheit taumelt er hin. Hier haben wir ein anderes Taumeln. Ein Taumeln ins Unglück. Ja, die Augen Jahwes, Vers 21, vor den Augen Jahwes sind eines jeden Wege und auf alle seine Pfade gibt er Acht. Also, bedenke, Gott ist, die Augen des Herrn sind hier und die Augen des Herrn durchstreifen die das ganze Land, um sich mächtig zu erweisen an denen, die deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Chronik 16, Vers 9. Auf das weist er hier noch hin. Und der nächste Gefahr, oder sind hier noch Fragen zu diesem? Die nächste Gefahr, Kapitel 6, ist die Bürgschaft, Bürgschaft leisten, Vers 1 bis 5, zweite Gefahr. Wer, mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für den Fremden deinen Handschlag gegeben? Bist du verstrickt durch Worte deines Mundes, durch die Worte deines Mundes gefangen? Dann tu dieses, mein Sohn, reiße dich los, du bist in den Griff deines Nächsten geraten. Geh, wirf dich hin, bestürme deinen Nächsten, gestatte deinen Augen keinen Schlaf und deinen Lidern keinen Schlummer, reiß dich los wie eine Gazelle aus der Hand, wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellens. Worum geht's hier? Bürgschaft leisten. Bürgschaft ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, durch den sich der Bürger verpflichtet, die Schulden des Schuldners zu begleichen, falls dieser zahlungsunfähig wird. Die Bank nutzt das heute aus oder sagt, ja, wir geben Ihnen Kredit, aber Sie müssen uns eine Bürgschaft geben. Das heißt, jemand anderer muss gerade stehen. Wenn du deinen Kredit nicht zahlen kannst, nicht zurückzahlen kannst, dann kommt der andere dran. Und ich habe schon Arbeitskollegen, als ich in Österreich arbeitete, in einer Firma, in einer Druckerei, Textildruckerei, da haben mich die Arbeitskollegen, türkische Arbeitskollegen gefragt, ob ich Bürgschaft stehe. Ja, die Bank gibt nur dann Kredit und ich habe dann gesagt, ich war ganz junger Christ. Nee, ich mache das nicht. Ich habe so das Sprüchebuch habe ich schon gekannt. Ich mache das nicht. Der hat das nicht verstanden. Wieso? Das kannst du nur, wir brauchen nur ein bisschen Geld von der Bank und du stehst Bürger und wir zahlen das der Bank schon zurück. Ich sage, nein, das Prinzip mache ich nicht. Nein, nicht mal für die eigenen Kinder, ganz genau. Ich kenne den Fall von uns, gläubiger Vater und Sohn. Der Vater hat, so in Österreich, der Vater hat eine Firma gehabt mit einem Ungläubigen zusammen. Der Vater kam zum Glauben, der andere Ungläubige nicht. Es war schon ein Fehler, er hätte dann eigentlich was machen müssen, weil er hat eine Firma, er zieht am gleichen Joch, oder? Mit einem am ungleichen Joch, mit einer Ungläubigen. Firma, beide sind die Firmenchefs sozusagen und der eine hat dem anderen schlussendlich dann doch betrogen, also der Ungläubige hat den Gläubigen betrogen. Und der Vater hatte den Sohn, da ging es um irgendeine Sache, ich weiß nicht mehr was, für welchen Kredit er da gebraucht hat. Jedenfalls hat der Sohn den Vater unterschrieben für die Bürgschaft. Und dann ging die Firma drauf. Und jetzt muss der Sohn sein Leben lang zurückzahlen an die Bank. Das hat dann die Beziehung zwischen Vater und Sohn natürlich völlig zerhaut. Der Vater ist inzwischen gestorben. Mittlerweile sind 30 Jahre vergangen, aber das war damals wirklich furchtbar. Ja, wer Bürge für einen anderen wird, vertraut auf etwas, worüber er weder Gewissheit noch Gewalt hat, nämlich über die Zukunft. Wer Bürge für einen anderen wird, der sagt damit, ich zahle, im Falle du nicht zahlen kannst, zahle ich das zurück. Aber die Frage ist, kannst du überhaupt das zurückzahlen? Hast du so viel Geld? Verdienst du so viel Geld? Verdienst du regelmäßig Geld, dass du das zurückzahlen kannst? Bist du dir klar, was du da auf dich nimmst? Der andere auch, warum will er denn das Geld, oder? Warum will er das Geld? Ja. Er lebt über die Verhältnisse. Er hat das Geld nicht, jetzt borgt es praktisch aus von der Bank und die Bank und der Bürger muss gerade stehen. Zweitens, Bürgschaft ist ein Ausdruck des Vertrauens auf den Menschen statt auf Gott. Man geht zum Menschen und vertraut auf einen Bürger, der soll für mich gerade stehen. Das ist gegen die Schrift. Drittens, es ist ein Zeichen der Vermessenheit und verführt dazu, Geld aufzunehmen, das einem gar nicht zusteht. Man lebt über seine Verhältnisse, holt sich von der Bank Geld, und dann lässt man noch jemand anderen dazu noch gerade stehen. Also es ist schon allein ein Problem, wenn er so über seine Verhältnisse lebt, dass er sich so viel Geld da ausleihen muss von der Bank. Das ist ein Problem. Nun, wenn ein Gegenwert vorhanden ist, ja, wie zum Beispiel ein Haus, Gegenwert vorhanden ist, ist das was anderes. Ja, dann kann die Bank sagen, okay, sie geben das Haus zurück. Fertig, oder? Da ist ein Gegenwert da. Aber wenn es nicht da ist, das geht nicht. Da spreche ich jetzt vom Kredit. Aber das Schlimme noch ist dazu, wenn noch ein anderer gerade stehen soll für das. Wer Bürger wird, der traut sich selber mehr zu, als recht ist. Denn er meint, ja, ich kann ja gerade stehen dafür. Er rechnet damit, dass es nicht passiert, dass der andere das zahlt. Und wenn es passiert, ja, dann zahle ich. Kannst du das überhaupt dann bezahlen? Gut, es gibt Leute, die sind reich, die haben das Geld. Aber der Durchschnittsbürger hat nicht so viel Geld, dass er gerade stehen kann. Und der zahlt dann sein Leben lang dann den Kredit zurück an die Bank. Für etwas, was ihm nie gehört hat. Die dritte Gefahr ist, nächste Gefahr ist, das ist die Trägheit. Kapitel 6, Vers 6. Geh zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer hat, keinen Vorgesetzten noch Gebieter, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann wirst du liegen, du Fauler? Wann aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände verschränken, um zu ruhen. Und deine Armut kommt wie ein Stürmer, dein Mangel wie ein schildbewehrter Mann. Also, die nächste Gefahr ist die Trägheit. Und es werden jetzt zwei Bilder, oder es wird ein Bild von der Ameise genommen und dann kommt die Anwendung in Vers 9 bis 11. Das ist der Kontrast. Der eine ist ein Bürger, der andere ist träge und leichtsinnig. Also der Bürger ist leichtsinnig und der andere, der Faule, der ist einfach, der tut gar nichts. Ja. Morgen ist noch genug Zeit. Morgen ist auch noch ein Tag. Das kann man ja morgen machen. Bequemlichkeit ist Grundlage für ein leichtsinniges Leben. Die Ameise wird als Bild hier gezeigt. Die Ameise ist fleißig. Ohne einen Anführer. Arbeitet freiwillig. Sie arbeitet sehr, sehr stark. Ich glaube, sie kann das 20-fache ihres Gewichtens oder mehr noch, kann sie tragen. Habe ich mal gelesen. Die Ameise ist voraussichtig. denn sie denkt an den, sie bereitet im Sommer ihr Brot für den Winter. Also sie sammelt sich für den Winter. Vorsorge. Soll ein Christ Vorsorge treiben? Ja, für den Winter. Nicht für die nächsten 20 Jahre, das ist nicht unsere Aufgabe, aber der Christ muss vorsorgen. Er sieht, es kommt eine schwerere Zeit, dann muss ich Vorsorge treiben. Was ich überblicken kann, wo ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel, im Sommer ist die Ernte, jetzt muss ich die Ernte einbringen, damit ich im Winter das, was zum Essen habe. So war es bei den Israeliten. Das heißt, das ist ganz logischer Hausverstand, sagt, du musst Vorsorge treiben. Hat nichts zu tun mit sich Sorgen machen, was wird in 30 Jahren sein. Ja, das ist. Fleißig sein und Vertrauen schließen sich nicht aus. Der Herr Jesus hat mal ein Beispiel gebracht von den Vögeln. Er sagt, seht auf die Vögel des Himmels, sie arbeiten nicht, sie ernten nicht und Gott versorgt sie. Nun, es sind zwei Seiten. Die Ameise zeigt, dass man fleißig sein muss und vorausschauend, das Eichhörnchen, ja, fleißig und vorausschauend. Und die Vögel zeigen, dass man Gott vertrauen muss. Man braucht beides. Beides. Was den Lebensunterhalt betrifft für den nächsten Winter, arbeite. Was den Lebensunterhalt betrifft für die nächsten 30 Jahre, ja, du darfst dem Herrn auch vertrauen, dass er dir weiterhin Arbeit gibt. Vierte Gefahr ist dann die Falschheit und Verdrehtheit des Mundes und des Herzens. Kapitel 6, Vers 12 bis 15. Ein Belialsmensch, also ein Unheilsmensch, ist, wer Verkehrtheit des Mundes hegt. Mit seinen Augen zwinkert, mit seinen Füßen Zeichen gibt, mit seinen Fingern deutet. Verdrehtheit ist in seinem Herzen. Allezeit schmiedet er Böses, Zwietracht sät er, darum kommt plötzlich sein Unglück, im Nu wird er zerbrochen ohne Heilung. Hier also der falsche Mensch, der verkehrte Mund, Verkehrtheit des Mundes. Vers 12, Verdrehtheit des Mundes. Vers 14, Verdrehtheit des Herzens. Also die Quelle für das Reden ist das Herz. Das Herz ist das Denken. Er denkt falsch. Von innen heraus, vom Herzen des Menschen kommen hervor die schlechten Gedanken, die Ehebrüche, Unzucht, Mordtaten, Diebereien, Habsucht, Bosheiten, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Überheblichkeit, Torheit. All dieses Böse kommt von innen hervor und verunreinigt den Menschen. Das ist Markus 7, Vers 21 bis 23. Das Herz ist hier wieder ein falsch ausgerichtetes Denken. Ganz verkehrt. Und dann kommt verkehrtes Reden. Unheilvolles Reden. Und interessant ist hier werden wieder verwendet diese Wörter, die wir schon hatten. Der Mund, die Augen, die Füße. Mund, Augen, Füße. Wir hatten das vorher. Kapitel 4 hatten wir das schon. Kapitel 4, Vers 24, Mund, Lippen, 25, Augen, Glieder, 26, Fuß. Und hier auch. Aber dort ist es positiv und hier ist es negativ. Diese Dinge, diese Glieder, Auge, Mund, Fuß, Herz. Hier verkehrt, dort richtig. Kapitel 4. Vers 15, darum kommt plötzlich sein Unglück, im Nu wird er zerbrochen ohne Heilung. Vers 16, sechs Dinge sind es, die Jahwe hasst, sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Jetzt kommen wieder diese Dinge, diese Glieder. Augen, ja, hohe Augen, Lügenzunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das üble Anschläge schmiedet, Füße, die schnell laufen zum Bösen, und wer Lügen schnaubt, als Lügenzeuge. Wer Zwietracht sät unter Brüdern. Oder Hader, Zwietracht, Hader, sät zwischen Brüdern. Also, jetzt wieder ganz allgemein zum Schluss. Die Dinge, die Gott hasst. Wenn hier steht, sechs sind es, und dann steht, sieben sind es, dann heißt das, ich habe hier sechs, sieben Sachen aufzuzählen. Und ich könnte vielleicht noch acht, neun dazuzählen. Ja. Dieser Ausdruck kommt öfters vor. Drei, vier. Drei sind es und vier sind es. Oder in Sprüche 31. Drei sind diese und vier sind solche. Damit wir nur gesagt werden, ich beginne eine Aufzählung und man könnte sie noch fortsetzen. Sechs Dinge hasst der Herr und sieben sind ihm ein Gräuel. Hier jetzt wieder die Augen. Er spricht hohe Augen, spricht vom Stolz. Oder? Der Herr wird das hohe Auge erniedrigen, steht bei Jesaja. Der Hochmut sitzt dem Sünder seit dem Tag Adams fest im Genick. Und aus dem Hochmut heraus gibt es einen entsprechenden Blick nach unten. Ja, das sind hohe Augen, die blicken zu den anderen herab. Das ist gemeint. Hochmut. Lügenzunge, ist klar. Eine Zunge, die Lügen spricht oder die Falschheit spricht. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das üble Anschläge schmiedet. Hier haben wir wieder das Schmieden. Bei euch steht vielleicht plant. Das Hebräische hat hier Schmieden. Das ist eine bildhafte Sprache für Planen. Man schmiedet Anschläge. Alles beginnt im Herzen. Und die Füße laufen dann in die falsche Richtung. Die Füße, die schnell laufen zum Bösen. Und wer Lügen haucht oder Lügen schnaubt als falscher Zeuge, der falsche Zeuge vor Gericht. Wer Zwietracht sät unter Brüdern, das Letzte. Wer Zwietracht entsendet oder Zwietracht ausschickt zwischen Brüdern. Menschen, die Zwiespalt anrichten, auf die muss man besonders Acht geben. In Römer 16, Vers 17 steht, ich rufe euch auf, Brüder, Acht zu geben auf die, die Zwiespalt anrichten und Fallstricke legen, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab, denn solche tun nicht Sklavendienst unserem Herrn Jesus Christus. Wenn einer wirklich ein Sklavendiener Jesu Christi ist, dann ist er nicht darauf aus, Zwiespalt unter Geschwistern anzurichten. Wir haben immer wieder dafür zu sorgen, dass Geschwister zusammenbleiben, dass Geschwister in Einmütigkeit beieinander sind. Wir dürfen keine Fallstricke legen oder Sachen sagen, die die Brüder auseinanderbringt. Brüder hier zuerst einmal natürlich die Brüder in der Familie. Da ist der Vater, er spricht zum Sohn. Und er soll schauen, dass keine Zwietracht entsteht zwischen den Brüdern. Das heißt, dass die Familie zusammenbleibt. Aber geistlich sind wir auch eine Familie und das gilt genauso geistlich auch. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, sagt Paulus einmal. Ganz ernst. Die Gemeinde Gottes ist der Tempel Gottes. Und wer den Tempel Gottes kaputt macht, den wird Gott kaputt machen. Das ist eine ernste Sache. Gemeinde Gottes darf nicht zerstört werden. Lieber eine Diskussion verlieren und einen Bruder gewinnen, als die Diskussion gewinnen und einen Bruder verlieren. Dann lieber aufhören. Merken, wird das Gespräch jetzt in eine Richtung gelenkt, wo es nicht mehr gut ist. Aufhören. Was Positives sagen oder weggehen. Sind dazu noch Fragen, Gedanken zu Kapitel 5 und 6, erster Teil?
Kann ich mal ein Beispiel machen?
Ja.
Zu dem Kopf und ich erkenne einen Fall. Da war ein reicher Mann, richtig reicher Mann, die Nachbarn war. Der war Bauträger, der war mehrfacher Millionär. Und dessen Tochter hat geheiratet. Und dann hat dieser reiche Mann Bürgschaft gemacht für seinen Schwiegersohn. Und am Schluss ist dieser reiche Mann als mausarmer Mensch gestorben. Sogar sein eigenes Haus ist, obwohl er mehrfacher Millionär war, ist noch verkauft und versteigert worden. So viel zum Bürgen. Und wenn man das weiß und erkennt, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, ich würde niemals bürgen, nicht einmal für meine eigenen Kinder.
Nicht einmal für die Kinder, ja. Das ist tatsächlich
praktisch zu untermauern, was du gesagt hast.
Ja.
Also wenn jetzt ein Kind nochmal Geld braucht für eine Finanzierung, dann kann ich das Geld dem Kind geben oder schenken oder machen, das ist okay. So nach dem Motto, wenn es nicht mehr kriegt, dann kriege ich es halt nicht mehr. Aber man hat schon klare Verhältnisse.
Genau.
Aber der Bürgschaft gegenüber einer Bank in 100 Jahren, ja, für niemand.
Das ist ja wichtig, was du gesagt hast über das Ausborgen, Geld ausborgen. Das darf ich ja. Aber beim Geld ausborgen muss ich immer damit rechnen, dass ich das Geld nicht mehr kriege. Oder wenn ich jemand ein Buch borge, ja, dann borge ich es, aber im innerlichen Herzen muss ich auch bereit sein, es ihm zu schenken. Oder wenn ich die Gitarre herborge, ja, kann irgendwas passieren mit der Gitarre. Und weil ich es aber im Herzen mir schon entschieden habe, was ich herborge, das schenke ich auch, falls es so weit käme. Dann entsteht kein Streit. Wenn mir jetzt wirklich was passiert und was weiß ich, er verliert die Gitarre und so weiter und er kann es nicht zurückzahlen, er wird vielleicht wollen, aber er kann es nicht, ist eben, dann habe ich es, ja, okay, ich habe es ihm geborgt mit dem Wissen, vielleicht kriege ich es nicht wieder. Wenn man aber immer gleich rechnet, ja, ich borg dir, aber du musst mir unbedingt zurückbringen und so weiter, dann setzt man den anderen unter Druck. Das ist so eine Sache mit Borgen. Da bin ich dann der, der den anderen eigentlich dann, der andere ist mir in einem gewissen Sinn mein Sklave geworden, weil ich ihm was geborgt habe, oder? Jetzt bin ich sein Herr. Er schuldet mir. Als Christ muss ich bereit sein, das fahren zu lassen. Wenn ich die Einstellung habe, dann so kann man auch dann was borgen, was ausleihen.
Es kann passieren, dass der, dem man geborgt hat, gar nicht bereit ist, das geborgte Geld zurückzubezahlen.
Ja, dann war ich natürlich, habe ich im falschen Glauben gehandelt, aber klar hat er dann betrogen. Aber die Frage ist jetzt, für mich ist die Frage, wenn der ein Christ ist, der andere, ja, oder sagt, er war Christ, ja. Wie weit muss ich jetzt was unternehmen? Ich muss mir überlegen, um wie viel geht es? Und ich muss wissen, ich habe ihm etwas von mir anvertraut. Das Gesetz im Alten Testament, das regelt solche Fragen. Da gibt es Sachen, oder? Wenn man was ausgeborgt hat und man kann es nicht zurückbringen, dann muss man das zurückgeben oder noch was drauf sogar. Grundsätzlich denke ich, ist es schon richtig. Man darf schon auch dann nach dem Gesetz handeln. Aber wenn es ein Bruder ist, ein Christ ist, dann sagt ja die Schrift, ich soll nicht vor Gericht gehen gegen den Bruder. Das darf ich nicht. Das ist mein Bruder. Und wir sollen, das ist die erste Korinther 6. Wir sollen nicht Streitigkeiten unter Geschwistern vor dem Richter bringen. Wenn es ein Fremder ist, also einer, der nicht gläubig ist, dann könnte ich noch einen Prozess führen, wenn ich das Geld habe dazu, um einen Prozess zu führen. Keine Ahnung, es kostet ja viel Geld, einen Prozess zu führen. Aber da muss ich auch überlegen, ob ich nicht bereit sein soll, das fahren zu lassen. Wie viel ist es mir wert? Und was will Gott in der Sache?
In der Regel gewinnst du den Prozess und du kriegst kein Geld, weil du einfach nicht zahlen kannst.
Ja. Wenn es Geld, wenn du gewinnst, wer bezahlt den Anwalt und wer die Sachen? Eben. Das heißt also, du hast viel verloren.
Ich habe
nur mehr verloren. Ja. Das, grundsätzlich ist es schon weise, Sachen außergerichtlich zu klären mit Ungläubigen. Und mit Gläubigen sowieso außergerichtlich. Da gibt's nur außergerichtlich. Und da würde ich, und da muss ich aber bereit sein, auch sagen, ich ziehe den Kürzeren, dafür aber habe ich jetzt Friede. Und wir haben keinen Streit in der Gemeinde, beziehungsweise dann gibt ja auch gespaltene Gemeinden wegen sowas auch. Irgendeine Geldsache, dann haben sich Gemeinden gespalten wegen einer Geldsache. Deshalb, es ist weise, sich zu überlegen, wenn ich Geld herborge, dann mit der innerlichen Haltung, ich schenke es ihm, wenn es nicht, wenn es so sein soll. Wenn es nicht von selber zurückzahlen kann oder nicht zahlt. Wir vergessen oft, wenn es um Geldsachen geht, vergessen wir oft, dass wir gläubig sind. Plötzlich ist nur noch Gerechtigkeit. Ja. Gerechtigkeit sagt, und ich poche auf meine Gerechtigkeit. Aber du, wenn Gott so handeln würde, dann wäre ich in der Hölle. Wenn Gott auf Gerechtigkeit pochen würde, dann wäre ich verloren. Gott hat auf Gnade gesetzt und ich stehe nur aus Gnaden vor Gott. Also Geldsachen, wie gesagt, sehr heikel und bereit sein, den Kürzeren zu ziehen. Dafür Frieden haben. Bei Erbschaften das Gleiche. Ganz viele Sachen, wo unter Christen Schwierigkeiten entstanden sind, weil das Erbe, der hat sich was erhofft, hat er nicht bekommen, der eine Sohn oder der andere Sohn hat zu viel bekommen und so weiter und jeder pocht auf dem, was er hat und dann sind die zerstritten für ihr Leben lang. Als Christen, das darf nicht sein, das ist nicht erlaubt. Dann muss ich als Christ sagen, ich brauche das nicht, ich brauche kein Erbe, ich habe ein himmlisches Erbe und so lange auf der Erde leben wir eh nicht mehr so. Wenn die Eltern gestorben sind, sind meistens die Leute selber schon vorgerückten Alter. So arg lang leben wir nicht mehr. Vielleicht noch 20 Jahre, wenn es gut kommt. Da kann ich auch ohne das leben. Der Herr hat bis jetzt mich durchgetragen. Wieso sollte mich die letzten 20 Jahre des Lebens nicht durchtragen? Ich muss nicht so auf diese ganzen Sachen herumreiten. Oder sich Erbschaften erschleichen. Und jetzt werden die sterben. Jetzt muss ich noch was unternehmen, damit ich dann ja mein Erbe noch bekomme. Das ist unsaubere Sache. Buch der Sprüche sagt uns, wir sollen weise sein und der Weise, der lässt den Zank. Da gibt es ja genügend Stellen, wir haben jetzt noch nicht so, weil sie noch nicht weit gekommen, aber es gibt genügend Stellen im Buch der Sprüche, wenn ihr dann weiter lest und weiter studiert, was mein Wunsch ist für euch, dass ihr selber Sprüche viel lest, dann seht ihr ganz klar, der Weise, der zieht diesen Streit nicht durch. Lass ihn. Lass das. Und dafür hast du Frieden. Und der andere schämt sich. Oder er ist riesig dankbar. Kommt, sagt du, ich danke dir, deine Haltung war gewaltig. Und dann ist ein Zeuge. Dann bleibt ein Zeugnis zurück. Ein Zeugnis für Gottes Heiligkeit und Schönheit. Ja, Pause. Wir machen dann nur noch eine halbe Stunde, dass ihr wisst, also wir machen nicht mehr allzu lange. Beginnt in Vers 20 die sechste Rede. Sprüche 6, Vers 20 bis 35. Und als ob er noch nicht genug geredet hätte von der fremden Frau, ist noch einmal das Thema der Verlust durch den Ehebruch. Der hohe Verlust durch den Ehebruch. Und er beginnt, sagt, Halte, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verlass nicht die Weisung deiner Mutter, binde sie stets auf dein Herz. Ist genau gleich wie in der dritten Rede, beginnt er hier in der sechsten Rede. Knüpfe sie um deinen Hals. Wenn du gehst, soll es dich leiten. Das Gebot, oder? Wenn du gehst, soll es dich leiten. Wenn du liegst, soll es über dich wachen. Wenn du erwachst, soll es dich führen. Ja, eine Leuchte ist das Gebot. Und die Weisung ist ein Licht. Also beginnt ganz allgemein, wiederholt, immer wieder wiederholt er, dass das Wort, das Gebot des Vaters, das muss man bewahren. Das merkt man, Wiederholung. Das ist ja auch eine Lehrmethode. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens, sagt man. Die Lateiner haben schon gesagt, Repetitio est mater discendi, heißt das auf Lateinisch. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und hier auch der Vater, er wiederholt sich. Das heißt, in der Unterweisung des Sohnes braucht es Wiederholung. Und auch der Gläubige braucht wiederholte Unterweisung. Eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ist ein Licht. Ja, sie gibt Erkenntnis, sie gibt Führung für das Leben. Und die Mahnungen der Zucht sind der Weg des Lebens. Die Mahnungen, die von der Zurechtweisung her kommen, oder die Mahnungen durch die Zurechtweisung sind der Weg, wie man das Leben erreicht oder das Ziel erreicht des ewigen Lebens. Aber hier geht es ja um das Irdische, geht es ja um irdische Prinzipien, also auch in der Erziehung. Beständige Mahnungen, Mahnung heißt übrigens hier erinnern. Die Mahnung ist das Erinnern an das, was derjenige schon weiß. Man mahnt ihn, heißt man nimmt sein Denken, man setzt sein Denken auf die Stelle, die er eh schon weiß. Vieles in der Erziehung ist eine Erinnerung an Dinge. Es hat nichts zu tun mit Schimpfen. Das ist der Weg des Lebens. Das ist der Weg, auf dem der Junge das Leben lebenswert macht, dass er ein Leben leben kann und führen kann, das wirklich gewinnbringend ist für ihn und für seine Umgebung. Und jetzt kommen wieder lauter Infinitive, nur ein Vers, um dich zu bewahren oder dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der Zungenglätte der Fremden. Die böse Frau ist hier die Frau, die zur Sünde verleitet. Das ist die fremde Frau, die also die Frau eines anderen Mannes ist und den Jungen verführen möchte. Die Zungenglätte, ihre Zunge ist glatt, das heißt, sie ist geschmeidig, sie tut heuchlerisch, sie will ja den Jungen verführen zur Sünde. Sie sagt nicht offen, dass es Sünde ist, sondern sie redet natürlich schöne Worte. Und jetzt kommt was soll er tun? Begehre nicht ihre Schönheit. Begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Der Junge, der schaut ja gerne schöne Frauen an. Es ist ganz normal, dass er gerne schöne Frauen anschaut, aber er darf sie nicht begehren. Ihre Schönheit für sich begehren. Er kann eine schöne Frau anschauen und denken sich, schön, Gott sei gelobt, dass es schöne Frauen gibt. Aber er darf sie nicht für sich begehren. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, sagt 2. Mose 20, Vers 17. Begehren ist etwas, was man im Herzen tut. Das geschieht also im Denken. Was will ich haben für mich? Was begehre ich? Was wünsche ich für mich? Das Begehren einer fremden Frau ist Ehebruch, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 28. Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat Ehebruch begangen mit ihr in seinem Herzen, in seinem Innern. Gedanklich. Gedanklicher Ehebruch heißt es. Lass sie dich nicht fangen mit ihren Wimpern. Also, die Wimpern stehen wieder für die Augen. Sie will locken, verleiten. Sie, vielleicht schminkt sie sich auch die Wimpern. Jedenfalls möchte sie dadurch verführen. Das heißt auf Deutsch, wende die Augen ab von ihren Blicken. Schau nicht auf ihre Augen. Vers 26 kommt jetzt dieser Abschnitt über die Torheit des Ehebruchs. Ja, wegen einer hurerischen Frau kommt man herunter bis auf einen Brotfladen. Und die Frau eines Mannes macht Jagd auf eine kostbare Seele. Trägt einer Feuer in seinem Gewandbausch und seine Kleider brennen nicht an? Geht jemand auf glühenden Kohlen und seine Füße werden nicht versenkt? So ist, wer eingeht zur Frau seines Nächsten, nicht ungestraft bleiben wird, wer sie berührt. Spricht für sich. Es ist nicht gut für einen Mann, eine Frau. So, umgekehrt. Es ist gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren. 1. Korinther 7, Vers 1. Merkt ihr, das Wort berühren ist hier, steht hier für ein bestimmtes Berühren. Ja. Es geht hier, die Liebe oder die geschlechtliche Annäherung das Wort für die geschlechtliche Annäherung ist hier das Wort berühren. Es beginnt mit berühren. Die Frau ist darauf aus, berührt zu werden. Hier geht es natürlich um ganz bestimmtes Berühren. Aber dieses genau, Paulus verwendet es genauso. Er sagt, es ist gut für einen Mann, eine Frau nicht zu berühren. Es beginnt alles mit berühren. Gemeint ist natürlich klar, dass er, dass es zum geschlechtlichen Unzucht kommt. Beziehungsweise, wenn er hier sagt, es ist gut, wenn man eine Frau nicht zu berühren, dann heißt es, dann soll er gar nicht heiraten. Ja, hier spricht Paulus von der Heirat. Aber hier in unserem Stelle spricht er eindeutig von Berühren, im Sinne von geschlechtlichen Berühren. Nicht ungestraft bleiben wird, wer sie berührt. Geschlechtlich berührt. Wer sich mit ihr einlässt. Eins führt zum anderen. Die Folgen, Vers 30 bis 35. Verachtet man nicht schon einen Dieb, wenn er stiehlt, um seine Seelengier zu stillen, weil Hunger ihn treibt? Ertappt kann er siebenfach erstatten, alles Gut seines Hauses hingeben. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, dem mangelt es an Herz. Hier haben wir wieder das Herz. Eure Übersetzung hat wahrscheinlich dem mangelt es am Verstand. Die Schlachter wahrscheinlich. Herzlos. Ja, also ihm fehlt das Herz. Was ist das Herz? Denken, Kopf, kopflos heißt das. Ja. Dem mangels an Herz ist schon richtig übersetzt. Dem mangels an Herz gemeint ist dem mangels am Denken, denn im Herzen wird gedacht. Der ist unsinnig, würde ich sagen. Unsinnig, kopflos. Also hier muss ich noch kurz was erklären. Der Dieb, das Gesetz regelte das so, dass der Dieb vierfach erstatten muss. Hier in der Poesie sagen sie, wenn er ertappt wird, kann er siebenfach erstatten. Das ist ein bisschen übertrieben, weil das Gesetz sagt eben vierfach. Aber in der Poesie arbeitet man manchmal auch mit Übertreibungen. Alles Gut seines Hauses hingeben. Alles ist natürlich relativ. Alles, was man noch nehmen kann. Also, wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, dem mangelt es an Herzsinn oder an Herz. Nur ein Verderber seiner Seele tut sowas. Plage und Schimpf, also Schande. Plage und Schimpf wird ihn treffen. Seine Schmach wird niemals gelöscht. ja, das wird nicht ausgelöscht. Das heißt, das haftet ihm jetzt an. Der schlechte Ruf geht ihm weiter. Geht weiter hinter ihm her. Denn, wieso? Denn Eifersucht ist Grimmblut eines Mannes. Hier geht es nämlich um den Mann der Frau, der Ehefrau. Der wird sich rächen, oder? Eifersucht ist Grimmblut eines Mannes, am Tag der Rache wird er nicht schonen. Also, der wird ihm jetzt den Ehebrecher zur Todesstrafe überantworten. Es gibt ja auf Ehebruch steht die Todesstrafe, 3. Mose 20, Vers 10. Kein Lösegeld nehmen und nicht einwilligen, selbst wenn du das Geschenk groß machst. Er wird sich nicht bestechen lassen. Todesstrafe steht fest. Das war noch so eine kurze Rede über den Verlust, großen Verlust durch den Ehebruch. Und dann die siebente Rede ist die Warnung vor der fremden Frau. Noch einmal die fremde Frau. Es beginnt wieder allgemein, halte die Gebote, mein Sohn, wahre oder halte meine Reden, speichere meine Gebote bei dir auf. Übrigens, diese Aussage aufspeichern ist genauso wie in der zweiten Rede, in der Einleitung zur zweiten Rede. Speichere meine Gebote bei dir auf, wahre meine Gebote, so wirst du leben. Und meine Weisung, wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Haben wir alles schon gehabt, solche Ausdrücke, er wiederholt sich, aber bewusst wiederholt er sich, damit der Junge sich das merkt. Vers 4, sprich zur Weisheit, meine Schwester bist du, und die Verständigkeit nenne Freundin. Ja, die Weisheit wird immer als eine Frau dargestellt, wenn sie personifiziert wird in dem Buch der Sprüche, und deshalb hier meine Schwester bist du, das heißt, du bist mir eine keusche Begleiterin. Und Verständigkeit nenne meine Freundin. Oder einfach Freundin. Ja. Weisheit und Verständigkeit werden hier fast synonym verwendet. Verständigkeit heißt, die Weisheit ist ja, die lässt sich sagen. Und wer verständig ist, der lässt sich sagen. Vers 5. Um dich zu bewahren oder zu retten, zu bewahren vor der fremden Frau. Ganz gleich hier wie in Kapitel 2, Vers 16, der gleiche Vers. Vor den Auswärtigen, die ihre Worte glättet. Und jetzt kommt die längere Geschichte. Jetzt beschreibt er, wie die Frau hier einen Jüngling verführt. Zuerst wird der Jüngling beschrieben, dann wird die Frau beschrieben und dann 5 Schritte ihrer Verführung. Das lesen wir noch. Ja, durch das Fenster meines Hauses, durch meine Gitter schaute ich aus und ich sah unter den Einfältigen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling. Dem mangelte es an Herzsinn. Oder wieder, es mangelte ihm an Herz, am Kopf, am Denken. Der ging über die Straße bei ihrer Ecke. Also, der hat nichts zu tun, jetzt geht er halt über die Straße zu ihrer Ecke, wo die wohnt. Gedankenlos, nicht, dass er vorhat, jetzt den Ehebruch zu begehen, hat er noch nicht vor. Er will einfach nur dorthin, es interessiert ihn ein bisschen und so. Der ging über die Straße bei ihrer Ecke und beschritt den Weg zu ihrem Haus. Aha, er schielt ein bisschen nach dieser Frau, die dort wohnt. In der Dämmerung, am Abend des Tages, in der Tiefe der Nacht und des Dunkels, also zuerst ist es dämmert, dann geht er noch länger herum, dann wird es mittlerweile schon dunkel. Und jetzt Vers 10, und siehe eine Frau, auf ihn zugehend, in Hurenkleidung und verhohlenen Herzens, also sie kleidet sich hübsch für ihn, bisschen anreizend, und verhohlenen Herzens, also nicht offen, sie täuscht, sie schmeichelt. Lärmend oder leidenschaftlich, kann man so oder so übersetzen, leidenschaftlich ist sie und unbändig, zügellos, Ihr Fuß ruht nicht, das heißt, er bleibt nicht in ihrem Haus. Sie bleibt nicht zu Hause, hätte sie aber bleiben sollen. Bald draußen, bald auf den Straßen, neben jeder Ecke lauert sie. Übrigens, das poetische Sprache mit einer bisschen Übertreibung, oder? Neben jeder Ecke lauert sie. Sie lauert an einer Ecke, nicht an jeder. Aber das ist die Art, wie der Poet das ausdrückt. Mal da, sie guckt aus nach einem jungen Mann. Bitte nach Beute, nach Beute. Und jetzt, Vers 13. Ergriffen hat sie ihn. Jetzt hat sie ihn schon in der Hand. Also so schnell ging das. Ergriffen hat sie ihn und abgeküsst. Ihr Angesicht macht sie keck und sagt zu ihm, Friedensopfer waren mir auferlegt. Heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Jetzt wird sie fromm. Mensch, wird die fromm. Die hat ihre Gelübde bezahlt. Sie hat Opfer gebracht bei Gott. Also sie täuscht. Also das Erste ist, sie ist jetzt ganz nahe bei ihm, körperliche Nähe. Mit dem beginnt es alles. Das Zweite ist, sie kommt mit Verführung, aber in frommen Gewand. Ja, sie heuchelt eine schöne religiöse Frau vor, die ihre Gelübde dort mit dem Opfer, dass sie die ihre Opfer dargebracht hat, um ihre Gelübde zu bezahlen, also dem Herrn ihre Gelübde zu erfüllen. Wahrscheinlich hat sie Opfer versprochen und jetzt hat sie die Opfer gegeben. Und dann schmeichelt sie weiter, darum ging ich aus, dir zu begegnen. Ach so, genau dir. Ja, ich habe immer schon an dich gedacht. Ja, natürlich nicht, aber sie will ihm vermitteln, du bist für mich interessant. Ja, dich, du bist mir der Besondere. Keine andere habe ich gesucht. Keinen anderen Jungen. Darum ging ich aus, dir zu begegnen, eifrig dein Angesicht zu suchen. Und ich habe dich gefunden. Und jetzt kommt Vers 16 bis 18, jetzt kommt sie mit der Fantasie, sie muss dem Jungen ja die Fantasie anregen, dass es interessant wird für ihn. Und jetzt erzählt sie ihm, mit Decken habe ich mein Lager bereitet, mit Bunttüchern von ägyptischen Leinen, also ganz was Schönes, Feines dort auf dem Bett. Mein Lager habe ich benetzt mit Myrrhe, Aloe und Zimt. Ja, heute würden wir sagen, ich habe mir gute Parfums gekauft. Aber damals hat man das durch solche Sachen gebraucht, dass es dort gut riecht. Aloe und Zimt und Myrrhe. Komm, wir berauschen uns an Liebkosungen bis zum Morgen. Ja, welch eine Vorstellung. Vergnügen uns an Liebesfreuden, ja. Also jetzt packt sie seine Fantasie anregt. Und das macht ihn schwach. Aber sie gibt ja noch ein Hindernis, sie hat ja einen Ehemann. Vers 19. Denn der Ehemann ist nicht im Haus. Oder man könnte auch so übersetzen. Ja, der Ehemann ist nicht im Haus. Er ist auf eine Reise in die Ferne gegangen. Den Geldbeutel nahm er in die Hand. Am Tag des Vollmonds erst kommt er nach Haus. Wir haben Zeit. Der Mann ist weit weg. Keine Gefahr. Also alle Ängste werden beschwichtigt. Alle seine Ängste werden beschwichtigt. Also die Schritte der Verführung sind hier nochmals körperliche Nähe. Das heißt, wenn ich nicht verführt werden will, muss ich Distanz nehmen. Dann hier ihre scheinbare Frömmigkeit. Man muss wissen, einen frommen Menschen kannst du über die Frömmigkeit erreichen. Und da musst du auch selber vortäuschen, ich bin auch gläubig, genau wie du. Schmeicheln, klar, alles mögliche Schöne von ihm vorsagen und deine Fantasie anregen und seine Ängste beschwichtigen. Das heißt, um dem zu entgehen, muss man lernen, das zu durchschauen, sofort durchschauen. Körperliche Nähe ist nicht gut. Es sind zwei Menschen alleine, ein Mann und eine Frau, körperlich nahe zusammen. Ist eine schon erste große Gefahr. Und dann das andere ist natürlich die Fantasie. Hier ist der Mann gefragt, der Mann muss lernen, seine Fantasie nicht anregen zu lassen. Durch irgendwelche Filme, durch irgendwelche Sachen, die er sich anhört oder liest oder sonstige Dinge. Fantasie darf nicht in diese Richtung gehen. Der Mann kann sich sehr gut steuern. Was denke ich? Womit beschäftige ich mein Denken? Das wird die Lüste beeinflussen, entweder so oder so. Ein Vers fällt mir ein, in Römer 13, Vers 12, glaube ich, ist es. Römer 13, Vers 13. Wie am Tage lasst uns wandeln mit Anstand, nicht in Schlemmereien und in Trinkgelagen, nicht in Beischläfereien und in Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und trefft gedanklich nicht Vorkehrungen für das Fleisch, so dass Lüste erregt werden. Ja, wörtlich, trefft nicht Vorkehrungen für Gelüste hin zu den Begierden. Also schaut nicht, dass euer Innerliches, eure Gedanken in eine Richtung gehen und Gedanken gesponnen werden, so dass fleischliche Lüste wach werden. Da kann der Mann viel dagegen machen. Der kann lernen, nein, ich will jetzt an solche Dinge gar nicht denken. Keusch, sauber in Gedanken bleiben, rein bleiben. Und wenn irgendwelche Bilder da sind, die anregen könnten, dann wegschauen. Wenn Frauen da sind, die sich ganz bewusst so kleiden, dass man da und da hinschaut, dann auch wegschauen. Ja, und nachher zum Schluss hier das tragische Ende. Vers 21. Durch ihr vieles Bereden neigt sie ihn. Das Herz nämlich, also das Denken, wird ganz erfüllt von diesen Gedanken, von diesem Thema. Und dann kommen natürlich die Gelüste. Die werden jetzt wach. Durch ihr vieles Bereden neigt sie ihn. Durch ihr vieles Bereden, durch die Glätte ihrer Lippen reißt sie ihn fort. Man wird mitgerissen von gewissen Begierden jetzt. Oder? Unversehens geht er ihr nach. Jetzt handelt er schnell. Unversehens geht er ihr nach, wie ein Stier zur Schlachtung hingeht. Wie der Narr in Fußfesseln zur Züchtigung hin. Das ist jetzt bildhafte Sprache, aber sehr treffend. Wie ein Ochse zur Schlachtung hingeht. Der junge Mann wird zu einem willenlosen Tier. Er folgt letztlich nur seinen Lüsten. Wie mit Fußfesseln, oder? Jetzt ist er schon gefangen. Vers 23. Bis ein Pfeil ihm die Leber spaltet. Das ist das Bild von einem Jäger, der ihn einen Pfeil in reinjagt. Wie ein Vogel hastig in die Schlinge fliegt. Und nicht weiß, dass es sein Leben gilt. Also, das sind Wege des Todes, die er hier geht. Wege, die ihn in den Tod stürzen werden. Die Sünde führt zum Verderben. Und jetzt, ihr Söhne, jetzt kommt das Fazit, die Zusammenfassung. Und jetzt, ihr Söhne, hört auf mich, merkt auf die Reden meines Mundes, nicht schweife dein Herz ab zu ihren Wegen. Merkt ihr wieder, es geht ums Herz. Das Denken darf gar nicht dorthin gehen. Also schon die Gedanken muss ich beeinflussen in die richtige Richtung. Irre nicht ab auf ihre Wege. Das sind Wege des Todes. Vers 26. Ja, viele sind der Durchbohrten, die sie zu Fall brachte, und zahlreich alle ihre Ermordeten. Nicht unbedingt buchstäblich, wörtlich ermordet, sondern innerlich kaputt. Ihr Haus, das sind Wege zum Scheol, Wege zum Totenreich. Und sie führen hinab zu den Kammern des Todes. Hier wieder Scheol, Totenreich und Tod, parallel gebraucht, synonym gebraucht. So endet die Warnung vor der fremden Frau, vor der Verführerin. Es ist interessant, wie oft dieses Thema also vorkommt. Der junge Sohn ist ganz besonders gefährdet auf diesem Gebiet. Er spricht ja nicht zu einem 60-jährigen Mann. Der junge Mann muss ganz besonders auf diesem Gebiet unterwiesen werden. Der Vater nimmt sich viel Zeit, um ihn zu warnen, nicht in die Schlinge einer Frau zu kommen. Oder einer Frau, die bereit ist für Unzucht. Heute ist das so normal geworden, es ist so schrecklich, dass die Unzucht heute salonfähig geworden ist. Und, wir müssen hier dagegen, klar dagegen lehren. Und das Buch der Sprüche ist ein guter Weg. Sind Fragen noch zum Schluss? Gedanken. Wir werden morgen in dem Fall noch Kapitel 8 und 9 anschauen. Dann haben wir die Einleitung abgeschlossen zum Buch der Sprüche. Und mein Wunsch ist, dass wir alle uns schon richtig freuen auf Kapitel 10. Wir können es gar nicht erwarten. Da geht's jetzt los mit den Sprüchen. Kapitel 10 bis 31. Okay.